Heute Nachmittag wollen wir uns im Sinn einer Übersicht mit dem Buch Hiob beschäftigen. Zu Beginn lese ich die Einleitungsverse. Hiob 1, Vers 1. Es war ein Mann im Lande Uz. Sein Name war Hiob, und selbiger Mann war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Besitztum bestand in 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 Joch Rindern und 500 Eselinnen und in sehr vielem Gesinde. Und selbiger Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Und seine Söhne gingen hin und machten in dem Haus eines jeden ein Gastmahl an seinem Tage. Und sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls umgegangen waren, so sandte Hiob hin und heiligte sie. Und er stand des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sprach: Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. Also tat Hiob alle Zeit. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zu Satan: Wo kommst du her? Und Satan antwortete Jehova oder dem Herrn und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zu Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet, und sein Besitztum hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Da sprach der Herr zu Satan: Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und Satan ging von dem Angesicht des Herrn hinweg. Das Buch Hiob ist eines der merkwürdigsten Bibelbücher. Es wird uns in dem Buch selber nicht gesagt, wer es geschrieben hat. Doch finden wir in Kapitel 19 Hiobs Wunsch, dass dieses Buch doch geschrieben würde. 19, Vers 23. Oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben würden. Oh, dass sie in ein Buch gezeichnet würden, mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen eingehauen auf ewig. Die rabbinische Tradition im Talmud bringt das Buch Hiob mit Mose in Verbindung. Das ist erstaunlich, aber durchaus denkbar, und zwar in dem Sinn, dass Mose der Redaktor gewesen wäre und er bereits ältere Quellen gehabt hätte, die er dann zum dem eigentlichen Buch Hiob verarbeitet hat. Also im genau gleichen Sinn, wie Mose das erste Buch Mose geschrieben hatte. Auch da gibt es im ersten Buch Mose selber Hinweise, dass er bereits frühere schriftliche Überlieferungen hatte von den Patriarchen her, die er dann unter Inspiration des Heiligen Geistes zum ersten Buch Mose zusammengefügt hat. Es ist ja interessant, Mose lebte 40 Jahre in Ägypten, dann musste er fliehen, er ging ins Land Midian. Das heißt also in eine Gegend sehr nahe vom Lande Uz. Und da lebte er 40 Jahre, hatte dort Kontakt mit einem midianitischen Priester, Jethro, Reguel, 2. Mose 2, Vers 15 und folgende. Der wurde nämlich sogar sein Schwiegervater, weil er sich in eine der Töchter verliebt hatte. Und so hatte also Mose während 40 Jahren zu den Midianitern und zu einer gottesfürchtigen Linie aus dem midianitischen Volk Beziehung. Und das wäre durchaus denkbar, dass er von daher die Berichte für das Buch Hiob bekommen hat. Das ist Spekulation, aber sie ist tausendmal vernünftiger, als was die bibelkritische Theologie gebracht hat, die das Buch Hiob als Fälschung aus nachexilischer Zeit möglichst weit runterdatieren wollte. Die Rabbiner haben nicht einfach aus der Luft gegriffen, wenn sie überliefern, dass Mose in Verbindung mit dem Buch Hiob steht. Aber wichtig ist jedenfalls, dass es eben Gottes Wort ist. Und so wird es im Neuen Testament auch behandelt, wie wir noch sehen werden. Zum Thema. Was ist das Thema des Buches Hiob? Ich habe hier einige Möglichkeiten aufgeführt, wie man das Buch Hiob umschreiben könnte. Leiden wozu? Ein Buch mit 42 Kapiteln, das sich mit dem Problem des Leidens beschäftigt. Und das sind nicht zu viele Kapitel, denn wir wissen, dass die Frage nach dem Leid in dieser Welt zu den tiefsten Fragen der Menschheit überhaupt gehört. Ich habe heute Morgen erklärt, wie Darwin genau an dieser Frage gescheitert ist. Wenn er den Sternenhimmel betrachtet hat, dann ist es wie eine Macht über ihn gekommen, es gibt einen Schöpfer. Und wenn er dann an das Leiden in dieser Welt gedacht hat, dann ist das bei ihm wieder weggegangen. Leiden wozu? Oder ein Buch über Hiob von Erich Bonsels heißt Gottes Hand im Leiden. Aber es behandelt eben nicht nur einfach Leiden schlechthin. Das Besondere im Buch Hiob ist, es geht um die Frage, warum ein gläubiger, gerechter Mensch leidet. Das ist noch viel schwieriger. Also, wir können sagen als Titel, warum müssen selbst Gerechte leiden? Aber wir sehen Gottes Treue in diesem Buch und so können wir es umschreiben mit Gottes unbegreifliche Wege durch Leiden hin zum Segen. Oder wir könnten auch den Wahlspruch der Hugenotten nehmen aus der Verfolgungszeit. Post tenebras lux, das war ihre Hoffnung. Nach der Finsternis das Licht. Entspricht Psalm 112, Vers 4. Wo es heißt, dem Gerechten geht Licht auf in der Finsternis. Oder schlicht ein Bibelwort könnten wir als Titel setzen. Jesaja 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das drückt sehr eindrücklich das Thema des Buches Hiob aus. Aber es ist noch mehr. Wir haben ja in Kapitel 1 bereits etwas davon gelesen, wie all dem Leiden Hiobs eine Szene im Jenseits vorausgegangen ist, im Himmel, wo die Engelwelt sich vor Gott versammelt hat und Satan den Vorschlag gemacht hat, dass Hiob durch Leiden getestet werden sollte. Ob wirklich sein Glaubensleben auch so etwas aushalten würde. Und so sehen wir in diesem Buch mehr. Es geht nämlich hier um das Zeugnis des Erlösten gegenüber der Menschheit und der Engelwelt. Das können wir im Zusammenhang sehen mit 1. Petrus 1, Vers 12. Dort schreibt Petrus, dass Engel ihre Hälse recken, so wörtlich im Griechischen, um eben in das Geheimnis der Erlösung hineinzuschauen. Das heißt dort, der Elberfelder übersetzt, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Aber von der Grundbedeutung her ist es sogar, dass sie ihre Hälse recken, um in diese Dinge zu schauen. Die Engelwelt ist interessiert an Gottes Werk, Erlösungswerk an den gläubigen Menschen. Und in 1. Korinther 4, Vers 9 sagt Paulus, wir sind ein Schauspiel geworden, sowohl Menschen als Engeln. Das heißt also, die unsichtbare Welt ist sehr interessiert an der Menschheit und insbesondere am Leben und Verhalten der erlösten Menschen. Weil die Engelwelt an der Erlösung keinen Anteil hat. In Hebräer 2 heißt es, Gott ergreift die Engel nicht, also um sie zu retten und herauszuholen, die gefallenen Engel, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Also nur solche, die gläubig sind wie der Patriarch Abraham, die werden erlöst. Und da müssen wir also das Buch Hiob in dieser viel größeren Dimension sehen. Es geht um die unsichtbare Welt, die ein Interesse hat an der Echtheit der Erlösung, die Gott an Menschen bewirkt. Ein Wort zum Aufbau des Buches. Das ist immer wichtig, wenn man ein neues Bibelbuch studiert, dass man sich fragt, wie ist das Buch eingeteilt, aufgebaut. Wenn man es mal einfach so durchliest, dann fällt auf, die Kapitel 1 bis 2, das ist falsch hier auf dem Blatt, das ist ein Schreibfehler. Die Kapitel 1 bis 2, die sind Prosa, also in normaler Sprache verfasst. Aber dann die Kapitel 3 bis 41, die sind Poesie, poetisch, in Gedichtform. Während dann Kapitel 42 wieder Prosa ist, also in normaler, gewöhnlicher Sprache. Das gibt ein ABA-Schema. Das ist sehr üblich in der Kunst, dieses Schema. In der Musik kommt das oft vor. Viele Lieder sind nach dem Prinzip ABA aufgebaut. ABA, ja. ABA-Schema. Prosa, Poesie, Prosa. Was die Poesie anbetrifft, das habe ich heute Morgen ausgelassen. Auf dem ersten Blatt zu den Psalmen habe ich ja einen Abschnitt zur hebräischen Poesie im Alten Testament. Diese Poesie ist ganz anders aufgebaut als unsere europäische Poesie. Und zwar ist es nämlich vor allem eine Gedankenreimpoesie. Und die Grundstruktur ist ein Parallelismus von zwei Versen. Die Grundstruktur der Poesie im Alten Testament ist der Aufbau eines Verses aus zwei parallel gestellten Verszeilen. Und da unterscheidet man drei Schultypen, von denen es dann unzählige Abarten gibt. Aber diese drei Grundtypen sollte man kennen und die sind so nützlich fürs Bibellesen. Und gerade auch das Buch Hiob, man liest es ganz neu und ganz anders, wenn man das mal verstanden hat. Ein Beispiel für einen solchen Parallelismus ist Psalm 119, Vers 105. Kennt man wahrscheinlich auswendig, muss man nicht aufschlagen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und meines Pfades Licht. Das sind zwei Verszeilen auf Hebräisch, die eigentlich das Gleiche nochmals ausdrücken, aber mit anderen Worten. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Dem Fuß entspricht dann in der zweiten Zeile mein Pfad und Leuchte, dem entspricht Licht. Dem sagt man, das ist der synonyme Parallelismus. Das Gleiche wird mit Synonymen, gleichbedeutenden Worten nochmals ausgedrückt. Und sieht man das? Diese Art von Poesie kann man übersetzen. Das merkt man auch im Deutschen. Das ist die übliche kanaanitische Poesie gewesen. Die Kanaaniter haben so gedichtet. Und Hebräisch ist ja eine kanaanäische Sprache. Auch die Form der Poesie findet sich wieder im Alten Testament. Aber das Besondere eben, man kann sie übersetzen. Wenn man ein französisches Gedicht übersetzt auf Deutsch, dann ist irgendwie die ganze Pointe ist verloren. Man kann es nicht übersetzen. Im Normalfall, es gibt schon Künstler, die können es dann plötzlich nochmals in Versform bringen auf Deutsch. Aber auch dann ist es manchmal gekünstelt und so. Aber die hebräische Poesie ist wirklich gemacht im Blick auf die Bibelübersetzung in möglichst alle Sprachen der Welt. Dass sie nämlich erhalten bleibt. Dann gibt es den antithetischen Parallelismus. Da sagt die erste Verszeile einen Gegensatz aus zur zweiten. Beispiel Sprüche 28, Vers 12. Das kann man aufschlagen, das kennt man nicht unbedingt auswendig. Wenn die Gerechten frohlocken, ist die Pracht groß. Wenn aber die Gesetzlosen emporkommen, verstecken sich die Menschen. Da drückt also die erste Zeile einen Gegensatz aus zur zweiten. Und dann gibt es noch einen dritten Grundtyp, das ist der synthetische Parallelismus. Der baut die zweite Zeile auf der ersten und führt sie weiter. Psalm 119, Vers 9. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Hier wird nicht zweimal das Gleiche gesagt. Hier wird nicht ein Gegensatz ausgedrückt, sondern hier wird die erste Zeile beantwortet, weitergeführt. Diese drei Grundtypen. Es gibt dann schon auch Wortspiele, Wortanklänge und Rhythmus, die spielen alle eine Rolle im Hebräischen, aber es ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache der Poesie bewegt sich also im Inhalt, im Gedankenreim. Damit man vielleicht noch etwas eine Vorstellung hat, wie das etwa tönt, eben damit man auch mal das von Rhythmus erlebt hat. Ich rezitiere mal aus Psalm 1. Da merkt man etwas von dem Rhythmus, der drin ist, im Gegensatz zur Poesie, zur Prosa. Psalm 1. Ashrei ha'ish, asher lo halach, ba'atzat resha'im. Uve derech chata'im lo amad, uve moshav letzim lo yashav. כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים. Und so weiter. Also man merkt etwas von dem Rhythmus und von der ganzen Pathetischen drin. Das spielt alles natürlich eine wichtige Rolle, aber das Wichtigste ist der Inhalt. Und das ist nun wichtig, weil ich erklärt habe, Hiob, erster Teil, Prosa, dann kommt Poesie, dann kommt wieder Prosa. Und die Poesie umfasst alle Reden. Die Reden von Hiob und seinen Freunden, seinen drei Freunden, dann die Rede seines vierten Freundes und die Rede Gottes aus dem Sturm. Man fragt sich ja, wie ist das gegangen damals? Die haben doch sicher nicht in Poesieform gesprochen miteinander. Ich kann sagen, warum nicht? Ja, weil diese Art von Poesie ist viel einfacher, dass man die improvisieren kann. Es gibt wenige Leute, die Hexameter improvisieren können. Es gibt solche Leute auf Deutsch. Die können in Versform, in Hexametern sprechen, aber das ist wirklich eine gewaltige Ausnahme. Aber diese Art von Poesie, wo auch Rhythmuswechsel erlaubt sind, Das geht. Und so kann man sich also durchaus vorstellen, dass diese Freunde Hiobs, um ihren Worten Gewicht zu geben, dass sie auch effektiv so pathetisch über das Problem des Leidens Hiobs miteinander gesprochen haben. Jetzt eine etwas detailliertere Struktur ergibt folgendes Schema. Ich habe das betitelt als Spiegelstruktur. Ich habe mal versucht, das Buch Hiob einfach nach den offensichtlichen Teilen aufzuschreiben. Und da bin ich gekommen auf 6 Teile. Die ersten 2 Kapitel, wo beschrieben wird, wie Hiob vom Wohlstand ins Unglück fällt. Dann kommt ein Monolog. Hiob verflucht seine Geburt. Eine Rede Hiobs, wo er gewissermaßen seine Geburt als einen Fehler in der Schöpfung betrachtet. Dann kommen die Freunde, sie diskutieren mit Hiob. Und zwar haben wir hier 3 Diskussionsrunden. Zuerst spricht Eliphas in Kapitel 4, dann antwortet Hiob, dann kommt Bildad, Hiob antwortet, dann kommt Zophar und Hiob antwortet. Dann kommt eine neue Serie. Zweitens, die Kapitel 15 bis 21. Eliphas spricht wieder als der Älteste. Hiob antwortet, entgegnet. Bildad, der Zweitälteste, Hiob antwortet. Zophar, der Jüngste, Hiob antwortet. Immer noch keine Lösung. So beginnt die 3. Runde. 22 bis 31. Eliphas spricht wieder als der Älteste. Hiob antwortet, Bildad spricht, Hiob antwortet. Und dann heißt es, die Worte Hiobs sind zu Ende. Es hat überhaupt keinen Sinn, mit dem Mann zu sprechen. Denkt sich Zophar. Und er lässt es bleiben. Das kennen wir alles, oder? Das hat keinen Sinn. Also hören wir auf, zu diskutieren. Die Diskussion wird abgebrochen. Zophar spricht nicht mehr. Und dann kommt ein neuer Diskussionsbeitrag. Elihu, ein 4. Freund, taucht plötzlich auf der Szene und er sagt, ich habe es fast nicht mehr zurückhalten können, aber ihr seid alle älter und da wollte ich zuerst das Alter sprechen lassen. Aber nachdem ihr so viel Unsinn erzählt habt, jetzt darf ich erzählen die Weisheit, die Gott mir gegeben hat. Und er spricht von Kapitel 32 bis 37, ein Monolog, und Hiob antwortet nicht. Und dann kommt ein deutlich neuer Teil. Gott erscheint im Sturm, dem Hiob. Und er spricht über die Natur, über die Schöpfung, eben über Gottes Weisheit in der Schöpfung. Er spricht bis und mit Kapitel 39. Und dann antwortet schließlich Hiob und sagt in Kapitel 39, Vers 33, oder nach anderer Verszählung ist es 40, Vers 3. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, siehe, zu gering bin ich. Was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nicht mehr tun. Was ist das? Das ist nicht Buße, sondern es ist Schmollen. Hiob sagt, ich habe sowieso keine Chance. Du bist der mächtige Gott. Ich bin viel zu gering, ich kann keine Antwort geben. Ich habe mal früher versucht zu sprechen, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Und dann fährt Gott weiter und spricht über den Behemoth und den Leviathan. Und dann kommt ein neuer Teil, Kapitel 42, wo Hiob dann schließlich antwortet nach diesem Biologieunterricht. 42, Vers 1. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich weiß, dass du alles vermagst. und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Merkt man den Parallelismus? Das ist ein Synonym. Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Das Gleiche wird zweimal ausgedrückt. Und dann sagt er in Vers 6, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Da wird auch das Gleiche zweimal ausgedrückt. Also eigentlich bis Kapitel 42, Vers 6 geht die Poesie, ja? Wenn man es ganz genau nimmt. Und dann kommt ein neuer Teil. Gott führt Hiob aus dem Leiden in den doppelten Wohlstand. Gut, dann habe ich mir das so mal aufgeführt. Und dann habe ich überlegt, gibt es hier irgendwelche Spiegelungen? Weil oft Bibelbücher in Spiegelstruktur aufgebaut sind. Ja, natürlich. Kapitel 1 und 2 ist vom Wohlstand ins Unglück und 42 ist vom Unglück in den Wohlstand. Das ist klar, ein Gegensatz. Dann habe ich mir überlegt, ja, und wie ist das? In Kapitel 3, da haben wir die Rede Hiobs. Seine Geburt ein Fehler in der Schöpfung. Ja, das spiegelt sich genau mit dem zweitletzten Teil. 38 bis 41. Die Rede Gottes, wo er spricht über Gottes Weisheit in der Schöpfung. Also ein deutlicher Gegensatz. Und dann haben wir dazwischen noch den großen Teil, 4 bis 31, die Diskussion mit den drei Freunden. Und das spiegelt sich mit Kapitel 32 bis 37, der Diskussionsbeitrag von Elihu, dem vierten Freund. Und das könnte helfen, Elihu, ein richtiges Bild von Elihu zu bekommen. Seine Rede steht gewissermaßen von der Spiegelstruktur her im Gegensatz zur Rede der drei Freunde. Und Gott sagt am Schluss in Kapitel 42, dass die drei Freunde nicht recht über Gott gesprochen haben. 42, Vers 7. Denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, sagt Gott zu den drei Freunden. Zu Elihu sagt er das nicht. Also Elihu ist eigentlich der Gegensatz zu den falschen Reden der Freunden. Er wird gar nicht getadelt. Aber davon mehr später. Einfach damit wir mal so die Übersicht haben über den Aufbau des Buches. Jetzt kommen wir zu den Leiden Hiobs überhaupt. Ich habe mir mal überlegt, wie viele Prüfungen muss Hiob eigentlich bestehen? Und dann bin ich plötzlich auf 7 gekommen. Interessant, die Zahl 7, oder? Ein vollkommenes Maß an Leiden und Prüfung. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Nämlich, die erste Prüfung ist Kapitel 1, Vers 14 bis 15. Ich lese von 13 an. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen, da fielen Sabäer ein. Ein Volk aus Saudi-Arabien. Und nahmen sie weg und die Knechte erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Und ich bin entronnen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Also ein Schlag über den Rinder- und Eselbesitz von Hiob. Aber dann geht es weiter. Die zweite Prüfung folgt sogleich. Dieser redete noch. Da kam ein anderer und sprach. Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen. Also ein Blitz kam. Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen und hat das Kleinvieh und die Knechte verbrannt und sie verzehrt. Und ich bin entronnen, nur ich allein. Ein Schlag über das Kleinvieh, wieder auch über Knechte. Und dann Vers 17, dieser redete noch, da kam ein anderer und sprach, die Chaldäer haben drei Haufen gebildet. Die sind also von Irak her wohl gekommen. Das ist das Ursprungsland der Chaldäer. Und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Und ich bin entronnen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Schlag über die Kamele und Knechte. Und dann viertens, 18, während dieser noch redete, da kam ein anderer und sprach, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von jenseit der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Und es fiel auf die jungen Leute und sie starben. Und ich bin entronnen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Wir haben ja schon früher gelesen, dass die Söhne und Töchter Hiobs, die waren sehr geburtstagsfreudig. Die haben also immer Geburtstag intensiv gefeiert. An seinem Tag, das meint immer an seinem Geburtstag. Und das wurde ihnen schließlich zum Verhängnis. Durch eine Naturkatastrophe ist das Haus zusammengefallen und zusammengestürzt und alle 10 Kinder Hiobs sind ihm weggerissen worden. Das ist die vierte Prüfung. Unglaublich. Und Hiob wusste natürlich nichts von der Szene im Himmel. Von dem, was Satan mit Gott gesprochen hat. Er wusste nur etwas von der Katastrophe. Und Vers 20, und Hiob stand auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er fiel zur Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Merkt man wieder, ist Poesie dazwischendurch. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bei diesem allem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Eine unvorstellbare Katastrophe ist über ihn gekommen und seine Antwort ist Anbetung Gottes. Und es wird ausdrücklich gesagt, Hiob hat nicht gesündigt bei all dem. Nun kann man sagen, damit war Satan völlig bloßgestellt. Die ganze abgefallene Engelwelt war bloßgestellt. Denn es wurde deutlich, ein erlöster Mensch, das ist nicht einfach irgendwie so bluff, dass er gern mit Gott lebt, weil es ihm dann eben viel besser geht. Das ist nicht das Argument. Das ist das Argument des Wohlstandsevangeliums, das heute verkündigt wird zum Teil. Da sagt man, wenn du gläubig wirst, dann gibt dir der Herr und wenn du spendest, dann kommst du so und so viel mal wieder zurück und dann kannst du mit guten Autos herumfahren und so weiter. Das ist nicht das Argument, dass es einem gut geht, sondern Hiob bleibt treu, bleibt gläubig, auch wenn er keinen Wohlstand hat. Und es wird also ausdrücklich gesagt, er hat nicht gesündigt. Dann kommt in Kapitel 2 eine spätere Sitzung vor dem Thron Gottes. Wieder versammelt sich die Engelwelt und Satan kommt wieder und sagt, ja, ist klar, dass es bei Hiob gut gegangen ist. Man gibt ja schließlich letztlich alles her für seine eigene Haut. Wenn es einem selber nicht betrifft, ist man bereit, alles fahren zu lassen. Aber Gott müsste einmal das Hiob selber antasten, seinen Körper. Dann würde er sich offen von Gott lossagen. Und dann sagt Gott, gut, er ist in deiner Hand. Und so kommt in Kapitel 2, Vers 7, der fünfte Schlag. Und Satan ging von dem Angesicht des Herrn hinweg und er schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Und er nahm sich einen Scherben, um sich damit zu schaben. Und er saß mitten in der Asche. Er selber wird schwer krank. Und wir haben viele Hinweise im Buch selber über die Krankheit bis im Detail. Das wäre eine interessante Arbeit für Mediziner, um eine Diagnose zu stellen aufgrund des Buches Hiob. Man hat das schon verschiedentlich auch versucht. Ein Neurologe in Deutschland hat mir gesagt, also er sei der Überzeugung, das war Pest. Es gibt auch die Überzeugung, es sei Lepra gewesen, aber das erklärt auch nicht alle Bestandteile. Möglicherweise ist es sogar eine Krankheit, die man heute gar nicht mehr kennt. Es gibt ja historische Krankheiten, die es nicht zu allen Zeiten gegeben hat. Jedenfalls etwas Fürchterliches und Schmerzhaftes. Seine Haut ist ganz schwarz geworden. Und sein Atem war abscheulich. Und er hatte fürchterliche Schmerzen im ganzen Körper. Ein Feuer brannte in ihm. Das ist der fünfte Schlag. Und dann kommt Vers 9. Da sprach seine Frau zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich los von Gott und stirb. Das ist die sechste Prüfung. Die Ehefrau will ihn zum Abfall von Gott bewegen. Übrigens, so sarkastisch. Sag dich los von Gott heißt eigentlich, segne Gott und stirb. Also sag Gott noch Lebewohl und stirb. Und er sprach zu ihr: Du redest wie eine von den Törinnen. Du redest wie eine der Törinnen redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Bei diesem allem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Jetzt haben wir schon 6 Prüfungen. Die 7. kommt nach der Pause. Aber noch eine kleine Bemerkung. Merkt man den Unterschied hier nach der 6. Prüfung? Hier heißt es, Hiob sündigte nicht mit seinen Lippen. Aber in Kapitel 1, 22 heißt es, bei diesem allem sündigte Hiob nicht. Und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Also in seinem Herzen ist wohl schon etwas geschehen. Aber er hat es nicht über seine Lippen gebracht. Gut. Wir haben die 6 Prüfungen Hiobs gesehen und kommen zur 7. Aber die ist sehr schwierig zu finden. Kapitel 2, Vers 11. Und die 3 Freunde Hiobs hörten all dieses Unglück, das über ihn gekommen war. Und sie kamen ein jeder aus seinem Orte. Eliphas, der Themaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamatiter. Und sie verabredeten sich, miteinander zu kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und sie erhoben ihre Augen von Ferne und erkannten ihn nicht. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und zerrissen ein jeder sein Gewand und streuten Staub auf ihre Häupter himmelwärts. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob hob an und sprach: Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, welche sprach, ein Knäblein ist empfangen. Jener Tag sei Finsternis, nicht frage Gott nach ihm droben, und nicht erglänze über ihm das Licht. Bis dahin. Es scheint, es gibt nur 6 Prüfungen. Aber wir haben gesehen, nach 4 Prüfungen, Hiob hat nicht gesündigt, überhaupt nicht. Nach 6 Prüfungen, Hiob hat nicht gesündigt mit seinen Lippen. Und dann kommen seine Freunde auf Besuch und plötzlich beginnt Hiob, seinen Geburtstag zu verfluchen. Und das ist keine kleine Sache. Wenn ein Mensch gewissermaßen seine Geburt verflucht, in den Propheten heißt es, wehe dem, der zu seinem Vater sagt, warum hast du mich gezeugt? Das gibt es. Und da sagt Gott, wehe, wenn Kinder ihren Eltern sagen, warum hast du mich gezeugt? Also wir sehen hier natürlich ein verzweifelter Mensch, aber er verflucht seine Geburt. Was ist geschehen? Warum kommt jetzt plötzlich dieser Ausbruch, dieser Vulkan? Da kommen doch drei Freunde und die wollen ihn trösten. Übrigens, es heißt in Vers 11 am Schluss, und sie verabredeten sich, miteinander zu kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen. Der hebräische Ausdruck heißt ganz wörtlich, um die Köpfe zu schütteln. Aber das hat dann, das ist so eine Redewendung, das bedeutet Beileid bezeugen. Aber das hat etwas sehr Tiefes drin. Was heißt Beileid bezeugen? Das ist nicht erst dann, wenn wir wissen und verstehen, warum jemand leidet. Sondern schon das ist eine Hilfe, wenn wir jemandem sagen, du, wir verstehen es auch nicht, warum das so gekommen ist. Wir sind genau gleich wie du, wir blicken auch nicht durch. Das ist schon Beileid. Wir Menschen verstehen einfach nicht diese Dinge. Gut, sie sind gekommen, um zu trösten. Sie weinen, aber nachher kommt dieser Vulkan. 7 Tage und 7 Nächte. Die waren nicht so gestresst wie wir in unserer Gesellschaft. Die konnten kommen und einfach 7 Tage hinsitzen und nichts sagen. Das ist unglaublich, muss doch etwas geschehen. Aber das ist uns völlig abhandengekommen. Wir sind so gedrückt und gestresst. Und die Menschen damals, die haben eine ganz andere Lebensauffassung, Lebenshaltung gehabt. Und dann kommen ja auch ihre Reden. Und da merkt man, wie viel die nicht nur einfach da gesessen sind, sondern wie viel die reflektiert nachgedacht haben über das Leben, über die Natur, über die Geschichte, über Gott. Das waren nicht einfach Faulenzer, aber die haben viel, viel mehr reflektiert. Und in unserer Gesellschaft, wer darf sich Zeit nehmen, um nachzudenken? Ich meine, wenn man spazieren geht, dann muss man doch noch 2 Dings da drin haben und eine Mini-CD laufen lassen. Wo ist diese Ruhe, dieses Nachdenken über das Leben, über Gott, über die Natur? Das haben die alle gehabt. Und darum, man ist so überwältigt über diese Weisheit, die diese Freunde sich angehäuft haben im Laufe ihres Lebens. Nun, sie haben einfach 7 Tage geschwiegen. Und Hiob hat gemerkt, was die denken. Man muss nicht immer reden, damit man merkt, was der andere denkt. Die stellen mich in Frage. Die fragen sich, ob das alles nur Bluff war früher. Und das kommt dann auch in den Reden zum Ausdruck. Die drei Freunde machen es ihm klar. Hiob, du hast schwer dich Gott gegenüber verschuldet und darum ist das Unglück gekommen. Das ist eine Strafe für ein verstecktes, gottloses Leben. Also Hiob hat gemerkt, mein ganzes Leben in Gottes Furcht wird jetzt in Frage gestellt von meinen Freunden. Und das hat er nicht, das konnte er nicht ertragen und darum hat er dann schließlich seine Geburt verflucht. Es ist schon erstaunlich, da kann er 10 Kinder verlieren und sündigt nicht. Und da kann seine Frau ihn zum Abfall von Gott bewegen und er bleibt fest und da kommen seine Freunde und die denken, mit dem ist es grundsätzlich nicht in Ordnung. Und dann explodiert er. Und das macht deutlich, wo bei uns Menschen wahrscheinlich eine ganz besondere Schwachstelle ist. Wenn man uns als Person in Frage stellt und wenn man unseren Glauben, unsere Gerechtigkeit vor Gott in Frage stellt, das ist wahrscheinlich etwas vom Allerschwierigsten, das zu ertragen. Und da ist Hiob explodiert. Das heißt, 6 Prüfungen hat er wenigstens nach außen bestanden. 4 nach außen und innen, 6 nach außen und die 7. Prüfung hat er nicht bestanden. Aber durch all diese Diskussion hindurch, dann durch die Rede Eliphas hindurch, dann durch die Rede Gottes aus dem Sturm hindurch, schließlich hat Gott das Ziel erreicht und Hiob bereut in Staub und Asche. Und Gott kann ihn wiederherstellen. Also das macht deutlich, dass das Leiden Hiobs am Anfang eine andere Bedeutung hatte als das 7. Leiden. Das war irgendwie zur Erziehung von Hiob. Aber übrigens in Verbindung mit diesen 7 Leiden ein Spruch von Eliphas, Kapitel 5, Vers 17. Das ist geradezu prophetisch. Da sagt Eliphas: Siehe, glückselig der Mensch, den Gott straft. So verwirf denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Denn er bereitet Schmerz und verbindet. Er zerschlägt und seine Hände heilen. In 6 Drangsalen wird er dich erretten und in 7 wird dich kein Übel antasten. Er spricht also darüber, es gibt 6 Drangsale und später kommt dann die Rettung für dich. Ja, es kommen, zweite Verszeile, ja, es kommen 7 Drangsale und dann kommt kein Übel mehr an dich. Das ist geradezu prophetisch, diese 6 Prüfungen einerseits, die 7. und dann kommt die endgültige Befreiung. Nun sehen wir, besonders die ersten 4 Prüfungen waren Leiden zur Ehre Gottes. In Johannes 9, da trifft doch der Herr mit seinen Jüngern einen Blindgeborenen. Und die Jünger fragen dann, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Und der Herr sagt überhaupt nicht, weder er noch die Eltern. Sondern diese Krankheit ist, damit Gottes Herrlichkeit offenbar werde. Übrigens, die waren nicht irgendwie komisch, die Jünger, dass sie an Reinkarnation geglaubt hätten, oder? Hat der gesündigt, dass er blind geboren wurde? Sondern das war, der Hintergrund ist der. Die Rabbiner haben damals gelehrt, der Mensch ist nicht an sich böse, sündig. Also die Erbsündenlehre aus Römer 5, Vers 12 wurde im Judentum nicht festgehalten, leider. Und sie haben gesagt, der Mensch hat in sich 2 Tendenzen. Die Tendenz zum Guten, Jezer Tov, haben sie gesagt. Und dann Jezer Ra, die Neigung zum Bösen. Wenn nun ein Embryo, also ein Kind im Mutterleib, wenn bei ihm der Jezer Ra, die Neigung zum Bösen, überwiegt, dann wird das Kind geboren mit einem Geburtsschaden. Das war ihre Lehre. Und darum haben die Jünger gefragt, hat er gesündigt oder seine Eltern? Das ist ein ganz schrecklich. Ich meine, diese Eltern, die hatten ja schon genügend mit dieser schweren Behinderung, ein Kind, das von Geburt an blind ist, aber damit waren sie gestempelt in der Gesellschaft. Das ist nämlich ein ganz besonders böses Kind, das die bekommen haben. Und der Herr sagt, nein, überhaupt nicht. Nicht er hat gesündigt, auch die Eltern sind nicht schuld, sondern Gott hat dieses Leiden gegeben, damit schließlich die Herrlichkeit Gottes offenbar werden soll. Und darum hat er dann den Blindgeborenen geheilt. Und das ist ja eines von diesen 7 ganz besonderen Wundern im Johannesevangelium, das sehr, sehr spezielle Bedeutung hat. Also es gibt Leiden, das nicht eine Folge der Sünde ist, sondern das zur Herrlichkeit Gottes dienen sollte. Und das sehen wir ganz ausgesprochen bei den ersten 4 Prüfungen bei Hiob. Das war zur Ehre Gottes. Und die ganze Engelwelt musste anerkennen, Hiob ist wirklich ein erlöster Mensch. Das ist nicht etwas Gespieltes, sondern der bleibt treu und fest in seinem Glauben, auch wenn er alles verloren hat. Und auch bei den zwei weiteren ist es zur Ehre Gottes, wenn die Frau ihn zum Abfall aufruft und er ganz klar sagt, du redest wie die gottlosen Frauen sprechen. Wir haben das Gute angenommen, sollen wir jetzt nicht das Böse auch akzeptieren? Das ist zur Ehre Gottes. Aber dann finden wir die siebte Prüfung, die war zur Erziehung von Hiob. Und in Hebräer 12, Vers 4 bis 11 wird gesagt, dass Gott mit den Gläubigen auch heute so verfährt, dass er sie erzieht durch Leiden, wie ein Vater Kinder erzieht. Und das ist nicht irgendwie, weil sie besonders sündige Menschen wären, weil sie besonders gottlos wären, sondern einfach zur Erziehung haben wir das alle nötig. Also Leiden zur Erziehung ist etwas ganz Normales. Und besonders die siebte Prüfung, aber eigentlich schon fünf und sechs haben damit gespielt, waren da, um den verborgenen Stolz Hiobs aufzudecken. Es war etwas Stolzes da, aber er war nicht ein gottloser Mensch, wie die Freunde das bezeichnen, sondern es war etwas Gottloses da und das wollte Gott bei Hiob durch Leiden korrigieren. Und am Schluss verabscheut er in Staub und Asche. Es gibt also Leiden zur Erziehung, es gibt Leiden zur Ehre Gottes. In 2. Korinther 12, Vers 7 wird sogar gesagt, es gibt Leiden zur Prävention. Paulus sagt, Gott hat mir einen Dorn ins Fleisch gegeben, ein Leiden, schweres Leiden, damit ich mich nicht überhebe, weil er so viele Offenbarungen bekommen hatte. Also das Leiden, das Paulus hatte, war nicht, weil er gesündigt hatte, weil er hochmütig war, sondern damit er nicht hochmütig wird. Das ist Prävention. Aber wir finden zum Beispiel auch Leiden mit einem anderen Sinn. In 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4 sagt Paulus, dass er durch Leiden gegangen ist und Gottes Trost erlebt hat, damit wir die trösten können, die durch Drangsal gehen. Das heißt, Paulus hat gelitten, damit er verstehen konnte, wie es ist, wenn andere leiden, damit er sie besser trösten kann. Das ist auch wieder ein ganz anderer Aspekt. Fragt einer sich, warum hatte ich eine Phase von Depression in meinem Leben? Ja, damit man vielleicht dann in bestimmten Situationen Depressive verstehen kann und denen nicht einfach sagt, du doch nicht so komisch, Kopf hoch, ist dir gar nichts und du machst immer so. Nein, dass man versteht, wie komisch das ist, wenn man in Depression ist und Dinge werden groß, die wenn einen nüchtern überlegt, das ist eigentlich gar nichts. Ich spreche jetzt von einem konkreten Beispiel, es gibt ganz Verschiedenes. Aber damit man da überhaupt mitfühlen kann, also leiden, damit wir wieder andere trösten können. Und was soll das letztlich? In 2. Korinther 1, Vers 3 wird Gott genannt, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes. Wir können Gott nur so erleben, wenn wir durch Leiden hindurchgehen. Sonst ist das rein theoretische Theologie. Gott ist ein Gott des Trostes. Was heißt das, wenn man es noch nie erlebt hat? Ganz konkret, was es heißt, Gott tröstet in einer schweren Situation. Also Gott erleben als das, was er ist, ein Gott des Trostes. Und dann finden wir aber in 1. Korinther 11, Vers 30, sagt Paulus, wegen des unwürdigen Abendmahls in Korinth sind etliche krank und sogar gewisse sind gestorben. Und das war ein Gericht an Gläubigen. Paulus sagt dann nachher, geschieht zur Züchtigung, also zur Erziehung, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Die sind nicht verloren für die Hölle, aber es ist ein Gericht Gottes, dass ihr Leben auf Erden verkürzt worden ist. Ein Gericht. Und dann können wir noch unterscheiden, das Gericht an den Verlorenen, das ist die ewige Pein, Offenbarung 20, 11 bis 15 und viele andere Stellen. Also, Leiden ist so vielfältig. Es gibt so viele verschiedene Gründe. Und die Freunde Hiobs, die haben einfach gesagt, er leidet, also ist gottlos. Ganz konsequente Logik, aber mit zu wenig Faktoren drin. Die Rechnung war falsch. Und eben auch heute, das Leiden ist viel komplexer. Wenn wir jemanden sehen, leiden sehen, dann müssen wir uns fragen, ist das Leiden zur Ehre Gottes, zur Erziehung, zur Prävention, zum Mitgefühl oder zum Gericht? Zum Gericht ist eine Möglichkeit unter vielen. Und in der Realität ist es sogar oft noch eine Mischung von den verschiedenen. Das haben wir auch bei Hiob jetzt gemerkt. Prüfung 5 und 6 war bereits eine Mischung. Also das Leben ist ein bisschen komplizierter, als man es gerne haben möchte. Aber das haben wir alles schon gemerkt. Nun, eine Charakterisierung der vier Freunde Hiobs. Eliphas, der würdigste, älteste, beginnt eine Antwort auf den Vulkanausbruch Hiobs, der seinen Geburtstag verflucht hatte. Sehen wir übrigens hier, das Thema Geburtstag spielt eine große Rolle im Buch Hiob. Seine 10 Kinder, die haben immer so eifrig Geburtstag gefeiert. Das war für sie wichtig. Das ist etwas Schönes, dass man auf die Welt gekommen ist. Ja, Frage ganz persönlich, wann hast du das letzte Mal dafür gedankt, dass Gott dich gemacht hat, dass es dich gibt? Ja, also mindestens am Geburtstag kann man mal besonders dran denken und dann kann man vielleicht auch mal der Mutter danken, dass sie nicht irgendeine Pille geschluckt hat oder so. Ja, es ist ja nicht mehr selbstverständlich heute, wenn in der Schweiz etwa 60.000 Kinder abgetrieben werden pro Jahr. Weltweit über 50 Millionen. Da kann man ruhig der Mutter mal am wenigsten am Geburtstag mal Danke sagen, dass sie 9 Monate sich so eingesetzt hat und dann nachher noch einige Jahre dazu. Ja, und das macht es noch dramatischer, wenn Hiob dann, in dessen Familie Geburtstage eine Rolle gespielt haben, dann seinen Geburtstag schließlich verflucht, als Irrtum in der Schöpfung. Übrigens, die Zeugen Jehovas haben davon abgeleitet, dass man nicht Geburtstag feiern soll. Die machen das ja nicht. Eben, das war, jedenfalls bei Hiob ging das schief und sie begründen es jedenfalls noch, jedenfalls mit dem Geburtstag in Evangelien, wo Herodes der Tochter der Herodias, der Salome, gefragt hat, was möchtest du? Bis zur Hälfte meines Besitzes, weil sie so schön getanzt hatte. Und dann sagt sie, ich möchte den Kopf von Johannes dem Täufer. Also, auch da wieder ein anderes Beispiel von Geburtstagfeier in der Bibel und sie ist jedes Mal schlecht. Ja, ja gut, aber man musste das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Das heißt nicht, dass Geburtstagfeiern an sich etwas Schlechtes ist. Nein, es ist etwas Besonderes. Wir sind zum ersten Mal geboren worden. Das war die Voraussetzung, dass wir ein zweites Mal geboren werden konnten. Die Neugeburt ist bedingt durch die erste Geburt, ja? Also, Hiobs ältester Freund Eliphas beginnt. Und wie argumentiert er? 4, Vers 7. Gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen? Und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? Also er argumentiert, schau mal, das gibt's ja gar nicht, dass ein unschuldiger Mensch umkommt und dass ein rechtschaffener Mensch ausgetilgt wird. Das ist das Argument, du bist absolut daneben. Und jetzt argumentiert der Vers 8, so wie ich es gesehen habe, der alte Eliphas, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Das ist ganz klar. Ich habe das erlebt. Ich bin alt geworden und ich habe das immer so gesehen. Das ist ganz eindeutig. Seine langjährige Erfahrung. Und dann hat er noch eine Vision. Das bringt er auch als Argument ein. In Vers 16, in Vers 12. Und zu mir gelangte verstohlen ein Wort, und mein Ohr vernahm ein Geflüster davon. In Gedanken, welche Nachtgesichte hervorrufen, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, kam Schauer über mich und Beben. und durchschauerte alle meine Gebeine. Und ein Geist zog vor meinem Angesicht vorüber. Das Haar meines Leibes starrte empor, also ohne elektrisch. Es stand da und ich erkannte sein Aussehen nicht. Ein Bild war vor meinen Augen. Ein Säuseln und eine Stimme hörte ich. Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott? Oder ein Mann reiner, als der ihn gemacht hat? Siehe, auf seine Knechte vertraut er nicht. Und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen, deren Grund im Staube ist. Wie Motten werden sie zertreten. Vom Morgen bis Abend werden sie zerschmettert, ohne dass man's beachtet. Kommen sie um auf ewig. Ist es nicht so, wird ihr Zeltstrick an ihnen weggerissen, so sterben sie und nicht in Weisheit. Soweit Eliphas Traum. Wie soll man den Traum einschätzen? Schon eigenartig. Er hat es als göttliche Vision im Traum aufgefasst und als Argument gebracht, um das noch zu unterstreichen. Aber sehr fragwürdig, was ist wohl diese Quelle gewesen? Es war ein Geist und er konnte die Gestalt gar nicht richtig ausmachen und dann eben dann diese Rede im Traum. Eigenartig. Also wir können diskutieren über die Quelle dieses Traumes. Es wird nicht geklärt in der Bibel. Eben, das Leben ist ein bisschen komplizierter, als wir es gerne möchten. Auch hier. Also, das ist die Argumentationsart von Eliphas. Jetzt versuchen wir, Bildad zu charakterisieren. Das ist der mittleren Alters von diesen drei. In Kapitel 8, Vers 8 sagt er zu Hiob: Denn befrage doch das vorige Geschlecht und richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht haben. Denn wir sind von gestern und wissen nichts. Denn ein Schatten sind unsere Tage auf Erden. Werden jene dich nicht belehren, dir sagen und Worte aus ihrem Herzen hervorbringen? Also Bildad spricht sehr modern. Wir sind von gestern und wissen nichts. Ja, das ist ganz unsere Sprache. Aber er sagt es nicht von seinem Kollegen, sondern sagt von sich oder von allgemein. Wir sind von gestern und wissen nichts. Aber eben, es ist wichtig, wir müssen die frühere Generation befragen und das, was schon ihre Vorväter erforscht haben. Für ihn ist also die Überlieferung der Generationen, die Tradition, sehr wichtig. Und er kommt zum gleichen Schluss wie Eliphas. Jemand, der so leidet wie Hiob, muss ein Gesetzloser sein. Und Hiob wird immer wilder in seinen Antworten, steigert sich. Aber eben, die Argumente sind auch sehr stark. Und dann kommt Zophar, der dritte Freund. Und wenn man seine Argumentation liest, er sagt nicht so, wie ich es gesehen habe. Er war ja der Jüngste von allen. Er sagt auch nicht, frag die früheren Generationen. Nein, für ihn ist sowieso alles klar. Seine Argumentation, Kapitel 11 und 20, So und so ist es, alles ist klar. Und da sehen wir das jüngste Alter dieser drei, eine Person, die überzeugt ist von seinem eigenen scharfen Urteil. Und so können wir effektiv die verschiedenen Lebensabschnitte charakterisieren. Junge Leute, die sind nicht irgendwie belastet durch eine lange Vorgeschichte, die können sich noch viel schneller aus Bindungen der Tradition lösen. Und sie haben daher auch die Fähigkeit, viel konsequenter zu überlegen. Wenn das so ist, dann will ich nicht mehr damit zu tun haben. Das sagt nicht so schnell ein 60-Jähriger. Sagt, ja, man wird viel toleranter, nachsichtiger, eben weil man gemerkt hat, dass alles ein bisschen komplizierter ist, als wie man es mit 20 gesehen hat. Und dass nicht alles so schwarz-weiß ist. Aber das jüngere Alter sagt, so, zack, zack. Aber mit scharfer Logik. Und in Kapitel 42 haben wir gesehen, 7 bis 9, alle drei Freunde waren falsch. Alle drei haben Unrecht über Gott geredet. Und das relativiert einiges. Also man kann viel Erfahrung haben und eine Vision noch dazu. Und das Urteil ist falsch. Man kann sich auf die Tradition der Väter berufen und das Urteil ist falsch. Und man kann scharfsinnig und logisch denken und das Urteil ist falsch. Sehr ernüchternd. Und dann kommt der Allerjüngste, Elihu, und er erklärt alles in einem anderen Licht. Und erklärt, dass Gott durch Leiden erzieht. Dass er das Gute des Menschen will. Er hat sich zurückgehalten und jetzt will er das deutlich machen, Gott erzieht. Und dann beschreibt er in seiner Rede, wie Gott auch in der Natur handelt, und er beschreibt einen Sturm, einen schrecklichen Sturm mit Blitz und Donner. Und ganz am Schluss beschreibt er, wie nach dem Sturm der Himmel sich klärt. Lesen wir aus Hiob 37, Vers 14. Nimm dieses zu Ohren, Hiob. Stehe und betrachte die Wunder Gottes. Weißt du, wie Gott sie beladet und leuchtend lässt den Blitz seines Gewölks? Verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen Vollkommenen? Du, dessen Kleider heiß werden, wenn das Land schwül wird von Süden her, kannst du gleich in das Himmelsgewölbe ausbreiten, fest wie ein gegossener Spiegel, tue uns kund, was wir ihm sagen sollen. Und Vers 20, soll ihm gemeldet werden, dass ich reden wolle, wenn jemand zu ihm spricht, er wird gewiss verschlungen werden, und jetzt sieht man das Licht nicht, welches leuchtet am Himmelsgewölbe, aber ein Wind fährt daher und reinigt dasselbe. Die ganzen Gewitterwolken werden weggereinigt. Und ganz ausführlich, schon früher spricht er eben über diese Wetterphänomene in der Natur und zeigt, wie Gott am Schluss alles reinigt und alle dunklen Wolken wegtut. Also es ist, Hiob, eigentlich ein Sturm in deinem Leben. Aber nach dem Sturm kommt das Licht und der gereinigte, der von Sturmwolken gereinigte Himmel. Und damit nimmt er bereits vorweg, was damit Hiob geschehen sollte. Es war ein Sturm, eine Sturmphase, durch die er hindurchgehen musste. Hiob antwortet nichts. Aber innerlich arbeitet es. Und dann kommt eben Gottes Rede in Kapitel 38 und ausgerechnet aus dem Sturm. 38,1. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach. Und so weiter. Also wir sehen, wie Elihus Rede hat nämlich Gottes Rede bereits vorbereitet. Was ist der Unterschied zwischen Elihu und seinen drei anderen Freunden? Er hat nicht schwarz-weiß gedacht und war aber auch nicht voreilig. Er ließ die anderen reden, hat nie sich eingemischt, bis sie aufgehört haben und dann hat er seine Erkenntnis vorgebracht. Gut, er war sehr überzeugt von dem, was er sagte, aber das ist ja an sich nicht schlecht. Das wird ihm manchmal vorgeworfen. Der hätte so ein Selbstbewusstsein gehabt, furchtbar. Aber Paulus sagt zu Timotheus, ich will, dass du auf diesen Dingen, dass du diese Dinge mit aller Machtvollkommenheit lehrst. Also was wir als an biblischem Fundament haben, da sollen wir auch mit Sicherheit dazu stehen, ohne dass wir auf uns selber uns abstützen. Die Fehlüberlegungen der drei Freunde. Sie haben nicht differenziert zwischen einer direkten und einer indirekten Regierung Gottes auf Erden. Ich will erklären, was das heißt. Im tausendjährigen Reich wird Jesus Christus auf dieser Erde regieren als König in Jerusalem. Und er wird jede Rebellion gegen seine Herrschaft wird er unmittelbar bestrafen. Also es wird immer, Unrecht wird immer wieder bestraft werden. Und so wird er alle Probleme der Menschheit wird erlösen. Es wird keinen Krieg mehr geben. Aber wenn jemand Krieg machen möchte, dann wird er sofort intervenieren. Es wird keine sozialen Probleme mehr geben. Aber er wird seine Regierung sofort direkt durchsetzen. Aber heute hat Gott nicht eine so direkte Regierung auf der Erde. Und das erklärt, warum Dinge geschehen. Und da fragen wir, ja, wo ist Gottes Antwort? Warum interveniert er nicht? Das ist eigentlich unsere Situation heute, aber es war auch zur Zeit von Hiob, eine Zeit der indirekten Regierung. Gut, wir sehen im Buch Hiob, wie Gott manchmal durch Naturkatastrophen eingreift. Wir haben auch gesehen, wie Krieg kommen kann. Die Sabäer sind eingefallen, die Chaldäer sind eingefallen. Und Gott kann indirekt diese bösen Mächte brauchen für seine Ziele. Aber es ist eine indirekte Regierung, die immer Fragen offen lässt. Und solange diese Zeit der indirekten Regierung ist auf Erden, werden wir nie die Frage nach Gerechtigkeit lösen können. Erst im tausendjährigen Reich wird das gelöst werden. Aber die Freunde Hiobs, die haben das Leben angeschaut, als wäre eine direkte Regierung da. Wenn einer gottlos lebt, dann wird er von Gott gestraft. Und wenn einer gottesfürchtig lebt, dann wird er von Gott automatisch gesegnet. Fertig. Also sie haben richtige Dinge gesagt, die, wären sie geschehen im tausendjährigen Reich, das wäre die reine Wahrheit gewesen. Aber zur Zeit Hiobs war es falsch. Also sie haben eigentlich die Heilszeitalter-Unterscheidung nicht durchgeführt. Darum, sie sagen viele richtige Dinge und darum kann Paulus in 1. Korinther 3, Vers 19 aus einer Rede der Freunde zitieren und damit argumentieren. Das stimmt, was die gesagt haben. Also richtig und trotzdem falsch. Und so kann das auch bei uns sein. Wir können auch Dinge sagen zu einer Person, die sind an sich richtig, aber wir sagen es der falschen Person und zur falschen Zeit. Und dann haben sie eben eine verengte Schau des Leidens. Für sie ist Leiden automatisch eine Folge persönlicher Sünde. Aber Leiden können viele verschiedene Gründe haben, wie wir gesehen haben, Erziehung, Prävention, Ehre Gottes, Mitgefühl, Gericht. Und wer findet noch mehr? Wir kommen jetzt zur Zeit Hiobs, so allgemein. Wann hat Hiob gelebt? Leider finden wir kein Geschlechtsregister, keine Regierungszahl von einem König. Wir müssen also aus dem Buch selber heraus müssen wir versuchen, es zu datieren. Also der Hinweis im Judentum auf Mose, der mit der Verfasserschaft etwas zu tun hatte, das zeigt schon, dass es wohl zu den ältesten Büchern der Bibel gehört. Interessant ist, wir finden in dem Buch Hiob keine deutliche Anspielung auf geschichtliche Ereignisse, auf große geschichtliche Ereignisse nach 1. Mose 11, Turmbau von Babel und Völkerwanderung. Aber zum Beispiel in Kapitel 31, Vers 33 wird Adam erwähnt. Hiob kannte Adam als historische Person. In 38, 11 wird das Sintflutereignis vorausgesetzt. Also das hilft uns schon, grob zu sagen, sicher nachsintflutlich. Dann hilft uns aber vielleicht noch Hiobs Alter. Wie alt ist er? Oh, das wissen wir auch nicht so genau. Es wird nämlich am Schluss gesagt, in Kapitel 42, dass er nach all diesen Dingen noch 140 Jahre gelebt hat. Aber es wird uns nicht gesagt, wie viel davor. Aber Gott hat ja ihm alles doppelt zurückgegeben am Schluss. Dann können wir denken, dann hat er ihm das Leben auch noch doppelt geschenkt. Dann wäre also 140 ist 2x. x plus 2x ist x plus 140, dann ist das 210. Oder? Wenn er 70 war und danach noch 140 Jahre gelebt hat, dann hat Gott ihm das Doppelte noch danach gegeben. 210. Nun ist interessant, in dieser Größenordnung lebte Tara, der Vater von Abraham. Bei Abraham war das Alter schon tiefer. Er wurde 175. Also das ist kein Beweis, ein Argument, vielleicht sogar in die vorabrahamitische Periode zu setzen. Abraham wird auch nicht erwähnt. Aber nicht allzu weit zurück, denn die Patriarchen, je näher wir zur Sintflut kommen, wurden noch bedeutend älter. Übrigens ist der Altersverlust vor der Sintflut, wissen wir, das sind die Menschen ganz, ganz alt geworden. Nach der Sintflut geht das hinunter, aber sukzessive, eben bis Tara etwas über 200 Jahre, dann Abraham 175 und später beim Auszug aus Ägypten, der Wüstenwanderung, sagt Mose 70, wenn es hochkommt, so sind es 80. Gut, er wurde noch 120, aber das war schon besonders. Wenn man diese Jahreszahlen der Patriarchen nach der Sintflut von Noah, von Sem, bis auf Abraham aufzeichnet auf einer XY-Kurve, dann gibt es eine komplizierte mathematische Funktion, also eine Quadratfunktion. Das ist schon erstaunlich. Konnte Mose solche Zahlen quasi mit Funktionsgleichungen dieser komplizierten Art? Nun, das ist sehr fragwürdig. Das ist keine Erfindung, sondern viele biologische Prozesse, die zeitabhängig sind, können mit solchen Exponentialfunktionen ausgedrückt werden. Und diese Zahlen entsprechen also einer Exponentialfunktion. Was hinweist, dass effektiv hier ein biologischer Prozess vorhanden war, den wir heute noch nicht kennen, nur andeutungsweise, der gewirkt hat, dass das Alter so zurückgegangen ist. Und das hilft uns nochmals ein bisschen, Hiob also in die vorabrahamitische Periode, aber doch einige Zeit nach der Flut einzureihen. Das weist hin auf das dritte Jahrtausend vor Christus. Dann wird die Kesita erwähnt in Kapitel 42, Vers 11. Das ist eine Münz- oder Gewichtseinheit, die man nur in der alten Geschichte der Bibel findet. Bei Jakob, 1. Mose 33 und bei Josua noch, Josua 24. Dann die Beschreibung des Klimas. Da habe ich einige Stellen hingefügt. Das Klima wird beschrieben mit viel Eis und Schnee. Und das überrascht. Denn Hiob lebte ja im Lande Uz. In Klagelieder 4, Vers 21 ist das Land Uz mit dem Land Edom in Verbindung gebracht. Und das wissen wir, wo das liegt. Edom ist Südjordanien. Das gehört zu den heißesten und trockensten Gebieten der Welt heute. Aber im Buch Hiob wird von ganz, ganz anderen klimatologischen Verhältnissen gesprochen. Das zeigt uns also auch, dass es hier eine sehr, sehr alte Zeit sein muss, wo das Klima deutlich anders war als heute. Und ferner, ich habe hier eine ganze Fülle von Stellen aufgefügt, das Buch Hiob spricht über viele schreckliche Katastrophen, von Erdverschiebungen, wo ganze Berge plötzlich umstürzen. Oder von Flutwellen, die über das Land kommen und die Menschen verderben, sodass man zu seiner Zeit Wächter aufstellen musste gegen Flutwellen. Nicht wahr? Flutwellen kennt man ja heute auch noch und die kommen durch Verschiebungen in der Erdkruste. dann kann sich plötzlich das Wasser im Meer massiv zurückziehen und dann weiß man, jetzt kommt dann eine solche Flutwelle übers Land. Und die ist dann zerstörerisch. Also das weist auf sehr starke tektonische, also Plattenverschiebungen in dieser Zeit hin. Und in keinem anderen Bibelbuch wird so viel über Eis und Schnee gesprochen, wie gerade im Buch Hiob. Wo sogar gesprochen wird von riesigen Gewässern, die im Eis zufrieren. Ich muss mal ein Beispiel bringen. Hiob 38. Zunächst Schnee und Hagel. Aber Sie können das alles nachlesen in diesen Stellen. Dann haben Sie das schön beieinander. Hiob 38, Vers 22. Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen und hast du gesehen die Vorräte des Hagels, die ich aufgespart habe für die Zeit der Bedrängnis, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Und dann Vers 28. Hat der Regen einen Vater? Oder wer zeugt die Tropfen des Taus? Aus wessen Schoße kommt das Eis hervor? Und des Himmels Reif, wer gebiert ihn? Wie das Gestein verdichten sich die Wasser und die Fläche der Tiefe schließt sich zusammen. Tiefe, Tehom, bezeichnet in 1. Mose 1, Vers 2 den Urozean. Also nicht ein See, nicht ein kleiner Bach, sondern riesige Gewässer, die wie Gestein sich verdichten und durch Eis zusammengefroren werden. Und das passt natürlich in ein Schema von einer Eiszeit, wie man das im Kreationismus, in der Schöpfungsforschung, als Folge der Sintflut und ihrer Folgekatastrophen erklären kann. Das will also zeigen, dass eine Eiszeit hat es gegeben. In der Schule lernt man 4 Eiszeiten, aber man lernt dann vielleicht auch noch, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Eiszeiten zu unterscheiden. Und am besten machen wir eben nur eine draus. Ja, wobei man damit rechnen kann, mit Ausbreitung und Rückzug und wieder Ausbreitung, das ist klar. Aber als Folge der Sintflut. Und auch die Kontinentalverschiebung ist eine Folge gewesen der Sintflut. In 1. Mose 10 können wir aufschlagen. Da haben wir die 5. Generation nach Sem. Und da heißt es 10, Vers 25, und dem Heber wurden 2 Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg. Denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Peleg heißt auf Hebräisch zum Beispiel auch Wasserbach. Und was ist ein Wasserbach? Das ist Teilung von Erde durch Wasser. Und hier hat er diesen Namen bekommen, denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Man wollte darin sehen einen Hinweis auf die Völkerzerstreuung nach Babel, aber es steht nicht, denn in seinen Tagen wurden die Völker zerstreut. Es steht auch nicht, die Sprachen verwirrt. Das sind andere Ausdrücke als in 1. Mose 11, sondern die Erde zerteilt. Das Wort zerteilt ist hier Palak. In der Nifalform, ein Wortspiel Peleg, Palak, ja. Und wahrscheinlich hat Wegener, der ja 1917 die Kontinentalverschiebungstheorie aufgebracht hat, hat das wahrscheinlich von seinem Vater gehabt, die Idee, und der war Pfarrer. Der wusste das wohl aus 1. Mose 10. Und Wegener hat dann das vorgebracht, aber es wurde dann wieder verworfen, lange Zeit, bis man später noch stärkere Argumente bekommen hat durch die Untersuchung der Ozeanbecken. Ganz deutlich wurde, dass das stimmt. Dass also Südamerika sich von Afrika gelöst hat und Nordamerika von Europa und so weiter. Also es gab nach der Flut offensichtlich einen Superkontinent, der in nachsintflutlichen Katastrophen, nicht in Millionen von Jahren, sondern in kurzer Zeit, so zerteilt worden ist, und schauen wir jetzt in Hiob, Kapitel 9. Auf dem Blatt sind dann noch mehr Stellen, nur so beispielhaft. 9, Vers 5. Hiob sagt von Gott, der Berge versetzt, ehe sie es merken. Er, der sie umkehrt in seinem Zorn, der die Erde aufbeben macht von ihrer Stätte und ihre Säulen erzittern. Also Berge versetzt, ehe sie es merken. Das ist schon nicht ganz alltäglich. Oder Kapitel 14, Vers 18. Und doch ein Berg stürzt ein, zerfällt. Und ein Fels rückt weg von seiner Stelle. Wasser zerreiben die Steine, ihre Fluten schwemmen den Staub der Erde hinweg. Ein Berg stürzt ein, ist auch nicht ganz alltäglich. Und schließlich noch ein Beispiel gebe ich aus Kapitel 34 für Erdbeben. 34, Vers 20. In einem Augenblick sterben sie, und in der Mitte der Nacht wird ein Volk erschüttert und vergeht, und Mächtige werden beseitigt ohne Hand. In einer Nacht wird ein ganzes Volk, nicht nur ein Teil von einem Volk, weggerafft durch ein Erdbeben. Ja, so können wir weiterfahren. Also eine schreckliche Zeit des Leidens allgemein. Und in dieser Zeit fällt die Geschichte des leidenden Hiob. Ja, eben, es gibt noch viele andere Stellen. Genau, auch dort wird ein Volk plötzlich, werden Völker plötzlich hinweggerafft. Wir haben also nur so beispielhaft. Das Buch ist voll von Katastrophen, was alles sehr gut in diese vorabrahamitische nachsintflutliche Zeit hineinpasst. Und es ist damit auch die Zeit der Höhlenmenschen. Da fragen doch immer wieder Schüler, steht in der Bibel auch etwas über Höhlenmenschen? Oh ja, Hiob 30, da sagt Hiob: Und nun lachen über mich Jüngere als ich an Jahren, deren Väter ich verschmähte, den Hunden meiner Herde beizugesellen. Wozu sollte mir auch die Kraft ihrer Hände nützen? Die Rüstigkeit ist bei ihnen verschwunden. Durch Mangel und Hunger abgezehrt, nagen sie das dürre Land ab, welches längst öde und verzücken Salzkraut bei den Gesträuchen. Und die Wurzel der Ginster ist ihre Speise. Aus der Mitte der Menschen werden sie vertrieben. Man schreit über sie wie über einen Dieb. In grausigen Klüften müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsenhöhlen. Zwischen Gesträuchen kreischen sie, unter Dorngestrüpp sind sie hingestreckt. Kinder von Verworfenen, ja Kinder von Ehrlosen, sind sie hinausgepeitscht aus dem Lande. Höhlenmenschen zur Zeit von Hiob. Nun, wir müssen das uns so vorstellen, nach der Sprachenzerstreuung in Babel sind die verschiedenen Urstämme ausgewandert nach Asien, nach Afrika, nach Europa. Und besonders in Europa gab es die große Eiszeit. Große Teile von Europa waren bedeckt mit Eis. Und die Leute waren nicht primitiv. Aber sie waren in so schwierigen Situationen, dass sie mit dem, was möglich war, in Höhlen überleben mussten. Aber sie haben dann auch ganz toll gemalt, was gar nicht so unter dem Niveau vom 20. Jahrhundert lag. Ja gut, die könnten auch schöner malen, wenn sie wollten. Aber die drücken ja aus, was der Zeitgeist ist. Das ist die Sache. Aber eben durch diese schwierigen Situationen, es gab auch Zwistigkeiten zwischen den verschiedenen Stämmen, wer darf dieses Land für sich nehmen? Das gab also auch dauernd militärische Auseinandersetzungen und daneben die erschwerten klimatischen Verhältnisse zwangen die Leute eben in Höhlen zu wohnen. Und dann haben wir auch die Dinosaurier zur Zeit von Hiob, aber davon nach der Pause. Wir kommen jetzt zu den Dinosauriern im Buch Hiob. In Kapitel 40, im zweiten Teil der Rede Gottes zu Hiob aus dem Sturm, nachdem Hiob nicht Buße tut, sondern schmollt, kommt die Beschreibung von Behemoth und Leviathan. Kapitel 40, Vers 10 in der alten Elberfelder, in anderen Übersetzungen 40, Vers 15, spricht Gott: Siehe doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Er frisst Gras wie das Rind. Siehe doch, seine Kraft ist in seinen Lenden und seine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Er biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel sind verflochten. Seine Knochen sind Röhren von Erz, seine Gebeine gleich Barren von Eisen. Er ist der Erstling der Wege Gottes. Der ihn gemacht, hat ihm sein Schwert beschafft. Das Gebiss ist damit gemeint. Denn die Berge tragen ihm Futter, und da selbst spielt alles Getier des Feldes. Unter Lotusbüschen legt er sich nieder, im Versteck von Rohr und Sumpf. Lotusbüsche bedecken ihn mit ihrem Schatten, es umgeben ihn die Weiden des Baches. Siehe, der Strom schwillt mächtig an. Er flieht nicht ängstlich davon. Er bleibt wohlgemut, wenn ein Jordan gegen sein Maul hervorbricht. Fängt man ihn wohl vor seinen Augen, durchbohrt man ihm die Nase mit einem Fangseil? Der Behemoth hat den Bibelübersetzern viel Mühe bereitet, weil man nicht wusste, wie man das übersetzen sollte. Und so hat man dann versucht, ob man Behemoth vielleicht von einem ägyptischen Wort herleiten könnte. Pa-Echmu, das heißt das Tier des Wassers. Und das hat man gedacht, würde dann bedeuten Nilpferd. Und darum findet man in gewissen Übersetzungen, siehe doch das Nilpferd. Aber ich meine schon, spätestens in Vers 12 hätte man auch als Bibelübersetzer, wenn man kein Biologe ist, merken sollen, dass etwas nicht geht. Er biegt oder macht seinen Schwanz steif gleich einer Zeder. Und Zedern werden ja 20, 30 Meter hoch. Also das Schwänzchen vom Nilpferd, das ist wirklich belustigend. Also beim nächsten Zoobesuch muss man mal schauen, ob er es biegt wie eine Zeder, ja? Aber ich meine schon, der Vergleich, er macht seinen Schwanz steif und wirkt dann so wie eine Zeder. Gerade schon die 20, 30 Meter Länge, die passen dann schon ein bisschen besser auf einen Saurier. Und man denke da zum Beispiel an den Diplodocus oder Brachiosaurus. Da haben wir Tiere, die bis zu dieser Größe hingelangt sind. Und also irgendso ein Vieh aus der Brachiosaurus-Familie. Das sind diese, die bis zu 12 Meter hoch waren bis zum Kopf und etwa 50 Tonnen wogen, von denen man annimmt, dass sie in Flüssen lebten, um sich zu entlasten. Im Wasser ist man ja nur ein Sechstel vom Gewicht, also 50 durch 6 ist nicht schlecht, wenigstens. Übrigens, bevor man die Mondlandungen gemacht hat, haben die Astronauten Unterwasserübungen gemacht, um so das Sechstelgewicht zu üben, was man auf dem Mond hat. Darum konnten doch da die ersten Astronauten so schöne Sprünge machen vor der Fernsehkamera. Also, der Behemoth ist genauso hier beschrieben. Er ist da im Wasser drin. Lotusbüsche bedecken ihn mit ihrem Schatten. Es umgeben ihn die Weiden des Baches. Siehe, der Strom schwillt mächtig an. Er flieht nicht ängstlich davon. Und gerade diese Art von Saurier waren keine Fleischfresser, sondern Pflanzenfresser. Und Gott sagt sie jedoch den Behemoth. Er frisst Gras wie die Kuh. Das ist das Komische. Diese riesen Dinger fressen Gras wie die Kühe, wie das Rind. Aber eben gewaltige Kraft. Siehe doch, seine Kraft ist in seinen Lenden und seine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Und komisch ist auch noch die Bemerkung in Vers 12. Die Sehnen seiner Schenkel sind verflochten. Es gibt kein Tier, das man heute kennt auf Erden, das verflochtene Sehnen hätte. Aber man kennt aus Versteinerungen von einer bestimmten Saurierart, hat man es schön erhalten, effektiv geflochtene Sehnen, die noch versteinert erhalten sind. Als Bibelübersetzer schlage ich vor, man lässt im Text am besten das Wort Behemoth und braucht es gar nicht vom Ägyptischen herzuleiten, sondern Hebräisch kann man es erklären. Behemoth ist nämlich auf Hebräisch der Plural, die Mehrzahl von Behema. Behema heißt das Vieh, das Tier. Behemoth als Plural ist gewissermaßen ein Plural der Ausdehnung und würde also nichts anderes bedeuten als das Riesenvieh. Und dem sagen wir Saurier. Was heißt eigentlich Saurier? Oder Dinosaurier. Dino heißt schrecklich und Saurier Echse. Schreckliche Echse. Und damit will man einfach sagen, das sind Tiere, die sind keine Säugetiere, sondern das sind Reptilien. Schreckliche Reptilien. Das ist absolut passend auf den Behemoth. Aber eben nach der Evolutionslehre müssten die ja vor 60 Millionen Jahren ausgestorben sein. Es dürfte also nie ein Miteinander von Sauriern und Menschen gegeben haben. Aber die Leute haben dann Probleme, uns zu erklären, warum findet man in Volkssagen und Märchen überall das Phänomen des Drachen. Und Drachen sind keine riesigen Säugetiere. Nicht die Geschichten von Riesenlöwen, die so unerreichbar groß wären, sondern sie werden immer als Reptilien beschrieben. Und sogar bei Darstellungen bei den Indianern hat man gefunden, also so Modellbildungen, die genau Sauriern entsprechen. Also offensichtlich hat es zur Zeit von Hiob noch Saurier gegeben. Und die sind dann in der Folgezeit nach und nach ausgestorben, so wie auch heute immer mehr Arten, Pflanzen- und Tierarten aussterben. Wir erleben eine Verarmung. Das würde also bedeuten, wenn jemand fragt, waren Saurier in der Arche Noahs, dass wir sagen müssen, ja. Denn sonst hätte es sie in der Zeit von Hiob nicht mehr gegeben. Und dann hat man natürlich wieder Probleme mit der Arche. Aber es ist ja bekannt, dass die Riesensaurier sind ganz klein auf die Welt gekommen, wenn sie aus dem Ei geschlüpft sind. Man hat ja sogar Versteinerungen von aus dem Ei schlüpfenden Sauriern, die gerade rauskommen und dann Schlammmassen bedeckt wurden, katastrophisch, und dann versteinerten. Also es ist so bei den Reptilien, dass die das ganze Leben wachsen. Die müssen also hohe Alter erreicht haben, das überrascht uns sowieso nicht in der nachsintflutlichen Zeit, und damit konnten sie zu Riesenbestien auswachsen. Aber Noah musste also nicht einen ausgewachsenen Brachiosaurus in die Arche zwängen. Aber sonst für die Tiere, wenn man die Fläche berechnet und die bekannten Arten von heute und so weiter, man bringt das unter in der Arche. Ein Problem wären noch die Saurier gewesen, aber das ist auch kein Problem. Der hat also kleine, munzige, herzige wahrscheinlich mitnehmen müssen. Und dann kommt der Leviathan in Vers 20 beziehungsweise 25. Das hat man oft übersetzt mit Krokodil. Im modernen Hebräischen hat man für Krokodil ein Wort suchen müssen, und im modernen Hebräischen hat man also Leviathan für Krokodil genommen. Aber die Bibel ist in klassischem Hebräisch geschrieben. Das ist nicht das Krokodil. Leviathan heißt einfach der Gewundene. Der Gewundene. Und es wird hier gesagt, dass man mit dem Leviathan nicht kämpfen kann. Niemand. Aber im Altertum hat man Krokodile gejagt, weil gewisse Frauen waren damals schon stolz, vielleicht auf eine Krokodiltasche oder so. Und da mussten eben Krokodile mussten gejagt werden. Das hat man gemacht, aber vom Leviathan wird deutlich, mit dem kann man nicht kämpfen. Ziehst du den Leviathan herbei mit der Angel und senkst du seine Zunge in die Angelschnur, kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen und seinen Kinnbacken mit einem Ringe durchbohren. Wird er viel Flehens an dich richten oder dir sanfte Worte geben? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn zum ewigen Knecht nehmest? Wirst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel und ihn anbinden für dein Mägdlein? So als Haustier wäre doch schön, oder? Werden die Fischergenossen ihn verhandeln, ihn verteilen unter Kaufleute? Kannst du seine Haut mit Spießen füllen und seinen Kopf mit Fischharpunen? Lege deine Hand an ihn. Gedenke des Kampfes, tu es nicht wieder. Wunderbare Ironie. Und alles Poesie. Siehe, eines jeden Hoffnung wird betrogen. Wird man nicht schon bei seinem Anblick niedergeworfen? Niemand ist so kühn, dass er ihn aufreize. Und dann erklärt Gott eine Anwendung. Und wer ist es, der sich vor mein Angesicht stellen dürfte? Wer hat mir zuvor gegeben und ich werde ihm vergelten? Was unter dem ganzen Himmel ist, ist mein. Gott erklärt, schau mal, niemand wagt sich vor den Leviathan sich zu stellen. Wie viel weniger kann der Mensch sich vor Gott stellen? Und dann fährt er weiter in der Beschreibung. So wunderbar, ich wollte alles vorlesen, aber wir haben nicht ganz die Zeit dazu. Vielleicht noch was, Vers 10. Aus seinem Rachen gehen Fackeln, sprühen feurige Funken hervor. Aus seinen Nüstern fährt Rauch wie aus einem siedenden Topfe und Kessel. Sein Hauch entzündet Kohlen und seine Flamme fährt aus seinem Rachen. In seinem Hals wohnt Stärke und die Angst hüpft vor ihm her. Die Wampen seines Fleisches schließen an, sind ihm fest angegossen und unbeweglich. Sein Herz ist hart wie Stein und hart wie ein unterer Mühlstein. Und Vers 18, das Eisen achtet er für Stroh, das Erz für faules Holz. Ja, irgendwie kommt seinem Mund. Und das kennen wir von den Märchen. Die feuerspeienden Drachen. Das Problem ist, wir haben heute keine solchen Saurier mehr. Übrigens, die Beschreibung würde als Beispiel auf einen Tylosaurier passen. Oder irgendeine andere Bestie aus der Familie der Masosaurier. Die bis zu 15 Meter lang wurden, einen Kopf von 1,5 Meter hatten. Fürchterliche Wassersaurier. Zuerst ein Landsaurier, dann ein Wassersaurier. Übrigens in Jesaja wird noch gesprochen über fliegende Saurier. Dort findet man die fliegenden Schlangen. Also Reptilien, die fliegen. Und aus dem Fossilbericht, aus den Fossilien, kennen wir alle drei Typen. Landsaurier, Wassersaurier und Flugsaurier. Reptilien in allen drei Bereichen. Gut. Jetzt, das mit dem Feuer ist natürlich ein Problem, weil wir keine mehr haben. Vielleicht findet man im tiefen Kongo-Dschungel in der Zukunft vielleicht noch mal was. Das gehört noch zu den unerforschtesten Gebieten der Welt. Aber bis jetzt hat man noch keinen vorführen können. Wir haben nur Fossilien. Und aufgrund der Fossilien kann man natürlich nicht erklären, was die da alles tun konnten. Aber das mit dem Feuer, das kennen wir sonst aus der Tierwelt. Es gibt ja so einen feuerspeienden Käfer in England. Das ist ein unwahrscheinlich interessantes Ding. Der kann also effektiv zwei Flüssigkeiten in seinem Körper, die kann er zusammenbringen im Körper. Und dann stößt er sie noch aus der Kanal in seinem Körper ist gerade genug lang, dass es noch nicht vorher explodiert. Und sobald es draußen ist, gibt es Rauch. Gibt es also eine kleine Explosion. Er ist genau so geschaffen. Die Evolutionisten sollten uns mal erklären, wie das gegangen ist. Da hat der Zufall diese Flüssigkeiten zusammengebracht und dann sind alle explodiert. Und dann hat der Zufall gedacht, gut, wir müssen einen Kanal machen, ein bisschen kürzer und dann raus und dann ist beim zweiten Mal ist dann gegangen, ja? Also es gibt Phänomene im Tierreich, die in diese Richtung deuten. Das könnte absolut vorstellbar sein, dass der Leviathan eine solche Einrichtung hatte. Gut, dann kommt noch dazu Kapitel 7, Vers 12. Da sagt Hiob zu seinen Freunden, die sich so auf ihn losgestürzt haben. 7, Vers 12. Bin ich ein Meer oder ein Ungeheuer? Sagt er zu Gott, dass du eine Wache wider mich aufstellst. Er sagt also etwas, das wir auf Anhieb nicht verstehen. Bin ich ein Meer, dass du eine Wache wider mich aufstellst? Oder ein Ungeheuer? Nun, wir leiten davon ab, wenn es damals so gewaltige Erdverschiebungen gab es ja eben diese Flutwellen. Und Flutwellen erkennt man, wenn das Meer sich plötzlich unnatürlich zurückzieht. Dann wird die Katastrophe kommen. Und aus dem leiten wir ab, offensichtlich in der Zeit von Hiob hat man Wächter gegen das Meer aufgestellt, die Warnung gegeben haben vor dem Meer, wenn ein solcher Rückzug stattgefunden hat. Oder eben auch Ungeheuer. Hier haben wir das Wort Tannin auf Hebräisch. Es bedeutet Ungeheuer. Es kann sich beziehen für Wassertiere oder Landtiere. Offensichtlich in der Zeit von Hiob musste man auch Wächter aufstellen gegen Saurier, dass wenn Gefährliche in die Gegend kamen, dass man die Leute evakuieren konnte. Das müssen wir heute nicht mehr. Und Hiob fühlt sich gewissermaßen so bedroht von seinen Freunden, als wären sie diese Wächter und eher das böse Meer oder das böse Ungeheuer, vor dem man gegen das man Wächter aufstellen müsste. Übrigens wird noch ein Wassersaurier erwähnt, in Kapitel 26, Vers 12, der wird genannt Rahab, was auf Deutsch so viel heißt wie der Stolze, der Unverschämte, der Stürmische. Nicht zu verwechseln mit dem Namen der Hure Rahab, ist ein anderes Wort auf Hebräisch. Der Stürmische. Und dort wird gesagt, dass Gott Rahab zerschlägt. Und da haben wir schon einen Hinweis im Blick auf das Aussterben der Saurier. Auch vom Leviathan wird es gesagt in den Psalmen, dass Gott den Leviathan erschlägt. Interessant, dass verschiedentlich gesprochen wird über Gottes Eingreifen auf diese schrecklichen Tiere. Also, Rahab, der Stürmische, Behemoth, die Riesenbestie, und Leviathan, der Gewundene. Fred Hartmann hat ein Buch geschrieben über Leviathan, das sich nur mit all diesen biblischen und biologischen Dingen auseinandersetzt, erschienen beim Schwengeler Verlag. Also ich kriege keine Provision. Aber wer sich dafür interessiert, ein ganz interessantes Buch. Nun, wir gehen weiter. Einige Besonderheiten im Buch Hiob. Ich habe bewusst geschrieben, einige, zuerst schrieb ich einfach Besonderheiten im Buch Hiob. Aber wofür soll man sich entscheiden? Das Buch ist so gefüllt von Besonderheiten, also einige Besonderheiten. Ein ganzes Bibelbuch beschäftigt sich mit Hiob, dem weltweit gerechtesten Menschen seiner Zeit, der jedoch kein Nachkomme Abrahams war. Das ist doch erstaunlich. In der jüdischen Bibel, in der Bibel eines Volkes, das das auserwählte Volk ist und das auch mit der Zeit einen Stolz auf die Auserwählung entwickelt hatte, da gibt es ein ganzes Bibelbuch, das spricht über den gerechtesten Menschen damals und der war kein Israelit. Und dieses Buch an sich ist eine deutliche Warnung an jeden falschen Stolz der, die zum auserwählten Volk Israel gehören. Um zu zeigen, dass ein Mensch vor ein gottesfürchtiges, gottwohlgefälliges Leben führen kann, da muss er nicht jüdischer Abstammung sein. 42 Kapitel im Alten Testament beweisen das eindrücklich. Und wenn Mose effektiv dieses Buch dem Volk Israel gegeben hat, ist das umso erstaunlicher. Denn in seiner Zeit beginnt die Geschichte des auserwählten, aus Ägypten befreiten Volkes. Hiob im Alten Testament und im Neuen Testament, im Prophet Hesekiel wird Bezug genommen auf Hiob, 14, Vers 14 und 20. Es wird dort gesagt, wenn in einem Land, wo die Menschen gottlos leben, drei Menschen wären, Noah, Daniel und Hiob. Durch ihr gerechtes Leben könnten sie nur ihr eigenes Leben retten. Sie könnten nicht das ganze Volk mitretten. Das zeigt uns, wie man also mit Hiob gerechnet hat, nicht als eine erfundene mythologische Figur, sondern eine historische Persönlichkeit. Noah, Daniel und Hiob, diese drei gerechten Männer. Und das wird wiederholt in Vers 20. Und das macht deutlich, Hiob war zwar sehr gerecht, aber er hätte nie sterben können für andere Menschen, wie der Herr Jesus. Seine Gerechtigkeit hätte ihm höchstens geholfen, dass Gott ihn verschont und nicht wegrafft mit einem ganzen Volk, mir nicht. Hiob im Alten Testament, Hiob im Neuen Testament, Jakobus 5. Vers 11, siehe, wir preisen die glücklich, welche ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Hiob wird also als Beispiel für uns hingestellt, um geduldig Leiden zu ertragen. Und das wird uns klar, das bezieht sich auf die Prüfungen 1 bis 6. Bei der siebten Prüfung war es nicht mehr geduldig. Dann ist ein Vulkan ausgebrochen. Und in seinen Verteidigungsreden ist er schließlich so weit gegangen, dass er effektiv sich gerechter hingestellt hat als Gott. Er hat sich also so verstiegen, letztlich. Und das zeigt uns übrigens, man kann durch falsche Anschuldigungen, kann man jemanden letztlich dorthin führen, wo man ihn wähnte, wo man meinte, er sei. Also man kann auch aus jemandem einen Irrlehrer machen. Man muss ihn nur dauernd der Irrlehre beschuldigen und man kann ihn richtig in dieses Extrem, wo er vielleicht eine Tendenz hat, dort hineindrücken, dass er am Schluss effektiv dort landet. Dann kann man sagen, seht ihr, wir haben es schon immer gesagt. Das hat immer wieder eine Rolle gespielt in der Gemeinde des Herrn. Also das ganz Gefährlichste, das haben die drei Freunde gemacht. Die haben so auf ihn eingeschlagen, bis er schließlich sich so verstiegen hat. Aber dann haben wir das Ende des Herrn. Das ist Kapitel 42. Gott schließt das ganze Leiden ab, indem er alles wendet. Der Herr ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. In der Not hat Hiob sich gefragt, wo ist Gott? Warum gibt er keine Antwort? Aber in all dem hat Gott mitgelitten, Mitgefühl gehabt. So wie es in Jesaja 63, Vers 9 heißt, dass in all ihrer Drangsal war er bedrängt. Also wenn wir bedrängt sind, empfindet Gott genau gleich mit. Und Gott hat ihm schließlich ja an dem Ende des Herrn alles doppelt gegeben. Seinen ganzen Besitz von den Tieren, alles hat er doppelt gegeben. Und wir haben das auch versucht anzuwenden auf die Lebenszeit von Hiob. Aber wenn man gut liest, hat auch wieder Kinder bekommen. Aber wie viel? Nur 10. Und da geht die Rechnung vielleicht nicht ganz auf. Das Doppelte von 10 ist 20. Aber was ist denn mit den ersten 10 geschehen? Es war etwas Furchtbares, als diese Naturkatastrophe gekommen war, das Haus zusammengebrochen war. Aber die Kinder Hiobs sind wohl alle in den Himmel gegangen. Und so hatte Hiob schlussendlich das Doppelte. 10 Kinder im Himmel und 10 Kinder auf der Erde. Und in Gottes Augen sind sie noch genauso wirklich seine Kinder, auch wenn sie im Himmel sind. Und mich dünkt, das ist wirklich für Eltern, die Kinder verloren haben, eine unwahrscheinliche Ermutigung, das so zu sehen. Hiobs 10 Kinder im Himmel und 10 auf der Erde. Aber Hiob hat 20 Kinder. Dritter Punkt unter den Besonderheiten. Christus im Buch Hiob. Wir gehen zu Kapitel 19, Vers 25. Es wäre das natürlich schön, wenn wir da so eine Anlage hätten und wir könnten aus Händels Messias die Arie "I know that my Redeemer liveth", ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hören könnten. Aber stellen wir uns das so einfach so vor. Hiob sinkt in die Tiefen, in die tiefsten Tiefen der Depression. Und plötzlich kommt eine Aufhellung dazwischen, sondergleichen. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen und ist nach meiner Haut dieses da zerstört. So werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen, welchen ich selbst mir anschauen und den meine Augen sehen werden und kein anderer. Plötzlich diese Gewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Alttestamentlich, wohl vorabrahamitisch. Und auch diese Gewissheit, prophetisch. Er wird der Letzte sein, der auf der Erde stehen wird. Auf dem Blatt habe ich hier erklärt, wir finden also hier Christus, der Erlöser. Zweitens, der letzte Herrscher auf Erden, im tausendjährigen Reich, wird er der Letzte sein, der über diese Erde befehlen wird. Und in gewissem Sinn haben wir hier den Auferstandenen. Es heißt nämlich wörtlich im Hebräischen, wird er auf der Erde stehen, wörtlich, wird er aus dem Staub aufstehen. Und der Staub ist ja das Sinnbild des Todes. Adam soll zurückkehren zum Staub. Und der Erlöser wird aus dem Staub heraus aufstehen. Könnte man auffassen als ein Hinweis auf seine Auferstehung aus den Toten heraus. Und noch etwas, diese Gewissheit, wenn einmal alles, sein ganzer Körper zerstört ist und ist nach meiner Haut dieses da zerstört, so werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Diese Gewissheit, die über den Tod hinausgeht, Gott einmal zu sehen. Er hatte Gott noch nie gesehen, noch nie eine Vision gehabt. Er sagt aber, ich habe die Gewissheit, der Tag kommt, wo ich meinen Erlöser sehen werde. Eine Schwierigkeit ist, wir haben gerade kürzlich bei der Schlachterrevision Hiob durchbesprochen und da war die Frage, wie sollen wir das übersetzen? So werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Heißt das, ich habe meinen Körper nicht mehr, ich bin aus meinem Fleisch heraus und sehe dann Gott? Das wäre eine Möglichkeit, oder? Aber ich habe dann argumentiert, dass auch schon im Ugaritischen ist das Wort sehen verbunden mit dem Wort aus oder von meinem Fleisch, bezeichnet das Sehen von einem Standpunkt aus. Das heißt, man müsste auffassen, so werde ich von meinem Fleisch aus Gott anschauen. Und das geht weiter, nicht nur nach dem Tod werde ich Gott sehen, sondern alles ist einmal zerstört, aber dann werde ich wieder meinen Körper haben und aus meinem Auferstehungskörper heraus werde ich Gott anschauen. Gut, also ich möchte nicht dogmatisch sein und wir werden das eine in den Text und das andere in die Fußnote nehmen. Aber es gibt ein starke Argumente, dass das effektiv so gemeint ist. Noch über den Tod hinaus sieht er schon sein erneuerter Körper durch die Auferstehung. Und dann sinkt er wieder in die Tiefen hinunter. Wie echt ist das? So sind wir doch genau. Wir haben plötzlich, wirklich erleben wir Höhen im Glauben und Vertrauen und plötzlich sinken wir wieder ab. Aber wie viele Menschen hat gerade diese Stelle durch die Jahrtausende hindurch wirklich Glaubensgewissheit und Glaubensfreude bewirkt? Wir gehen zu Kapitel 33, da spricht Elihu. Elihu erklärt, dass Gott das Leiden braucht, um Menschen vor dem falschen Weg ins Gericht abzuhalten. Und da erklärt er, dass Gott zum Beispiel zwei Möglichkeiten hat. 33, Vers 15 sagt er, dass Gott durch Träume zu den Menschen sprechen kann. Aber man muss natürlich bedenken, dass in der Zeit von Hiob, da hatte man nicht eine alte oder eine revidierte Elberfelder in der Hand oder eine Luther oder was auch immer. Damals hatte man nicht so die Bibel zur Verfügung. Und darum spielten Träume eine ganz andere Rolle, als sie heute spielen könnten. Und da sagt Elihu, im Traum im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt die Unterweisung, die er ihnen gibt, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden. Und auf dass er Übermut vor dem Mann verberge, dass er seine Seele zurückhalte von der Grube und sein Leben vom Rennen ins Geschoss. Und es gibt manche Muslime, die keine Bibel hatten, aber die bezeugen konnten, dass Gott effektiv durch Träume Anstöße gegeben hat, die letztlich dann zu einer Bekehrung geführt haben. Aber das quasi auf unsere Situation, wo jeder eine Bibel hat, zu beziehen, da muss man natürlich Zurückhaltung üben. Aber Elihu erklärt, das ist eine Möglichkeit, wie Gott zu Menschen sprechen kann. Und Vers 19, ein zweiter. Auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen auf seinem Lager und mit beständigem Kampf in seinen Gebeinen, und sein Leben verabscheut das Brot und seine Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch zehrt ab, dass man es nicht mehr sieht, und entblößt sind seine Knochen, die nicht gesehen wurden. Und seine Seele nähert sich der Grube und sein Leben den Würgern. Also Gott kann sprechen durch Krankheit. Und Elihu erklärt dann sogar in Vers 29, siehe, das alles tut Gott zwei, dreimal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube, dass sie erleuchtet werde von dem Licht der Lebendigen. Nun, wenn jemand fragt, ja, was ist denn mit den Heiden, die noch nie vom Evangelium gehört haben? Nun, wir haben Hiob 33. Gott spricht mit jedem Menschen zwei, dreimal. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Er will, dass alle zur Buße kommen. 2. Petrus 3, Vers 9. Das ist ein Trost, das zu wissen, dass Gott mindestens dreimal, poetisch zwei, ja, dreimal in dem Sinn, spricht er mit dem Menschen. Und er kann solche Methoden benutzen. Und die funktionieren überall. Ob im Busch oder im Spital. Und dann kommt aber Elihu, und darauf wollte ich ja hinausgehen. Es geht um Christus im Buch Hiob. Wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, um den Menschen seine Geradheit kundzutun, so wird er sich seiner erbarmen und sprechen, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre, ich habe eine Sühnung gefunden. Das ist doch erstaunlich. Wer ist das, der sagen kann, ich habe eine Erlösung gefunden? Matzah auf Hebräisch heißt finden oder erlangen. Ich habe eine Erlösung erlangt. Das weist ganz deutlich hin auf Jesus Christus, von dem es in Hebräer 9 genau das Wort gibt. Hebräer 9, Vers 12 wird gesagt von Christus, der eine ewige Erlösung gefunden hatte, oder am besten übersetzt erlangt hatte. Erlösung erlangen. Genau den Ausdruck haben wir hier in Hebräer 9, Vers 12. Ich habe eine Erlösung erlangt. Eine Sühnung, wörtlich hier. Sühnung. Oder Lösegeld kann man auch übersetzen. Das hebräische Wort Koffer heißt Sühnung oder Lösegeld. Einen Gesandten, der Herr Jesus sagt im Johannesevangelium mehr als 40 Mal, dass der Vater ihn gesandt hat in die Welt. Er ist der Gesandte Gottes. Einen Ausleger, das hebräische Wort bedeutet, wie ich das auf dem Blatt geschrieben habe, Mittler, Ausleger, Übersetzer. Der von Gott her gekommen ist als Mittler zwischen Gott und Menschen, um uns zu erklären, wer Gott ist. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgetan. Oder der hat uns ihn völlig erklärt. Der Ausleger, der Übersetzer, der Mittler. Und 16, Vers 19. Hiob sagt, sogar jetzt, siehe, im Himmel ist mein Zeuge. Und der mir Zeugnis gibt in den Höhen. Meine Freunde sind meine Spötter. Zu Gott tränt mein Auge, dass er schiedsrichterlich entscheide, Gott gegenüber für einen Mann. Hiob weiß, im Himmel gibt es einer, der Zeugnis ablegt vor dem Richter für mich. Das ist doch so neutestamentlich. 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2, Jesus Christus, der Advokat für uns beim Vater, der eine Sühnung geschaffen hat. Der Fürsprecher, der Advokat. Ich muss ein bisschen überspringen, wir kommen sonst nicht mit allen durch. Vielleicht 9, Vers 33, da spricht Hiob über einen Schiedsmann, von dem er hofft, dass es so einen geben würde. Aber er sieht ihn nicht. Da ist er also wieder im Glaubensleben tiefer unten. 9, Vers 32, da sagt er von Gott, denn er ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten, dass wir zusammen vor Gericht gehen könnten. Es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide lege. Das Wort hier, Schiedsmann, wurde in der Septuaginta-Übersetzung, ich habe heute Morgen erklärt, was das ist. Das ist die Bibel, die die Apostel oft im Neuen Testament zitieren. Da wurde diese Stelle übersetzt mit Mesites, Mittler. Das gleiche Wort wie in 1. Timotheus 2, Vers 4. Einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Christus Jesus. Aber er sagt, es ist keiner da, der seine Hand auf Gott legen könnte und auf mich. Was ist denn das für einer? Handauflegung ist doch das Zeichen der Identifikation. Wenn jemand die Hand auflegen kann auf den Menschen, dann identifiziert er sich mit der Menschheit. Wenn jemand auf Gott die Hand legen könnte, dann identifiziert er sich mit der Gottheit. Wer könnte das, der Gott und Mensch in einer Person ist? Und dann kommt die Antwort des Neuen Testaments. Gott ist Mensch geworden und so Mittler. Er hat sich mit uns Menschen am Kreuz identifiziert. Das haben wir heute Morgen gesehen in den messianischen Psalmen, Kreuzespsalmen. Und er ist mit Gott eins, denn er ist 100% wahrer Gott. Dann weiter. Die Verdorbenheit des Menschen wird eindrücklich gelehrt in Hiob. Hiob 9, Vers 2. Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Die Frage wird wiederholt in Kapitel 25, Vers 4. Und im Neuen Testament gibt es dann ein ganzes Bibelbuch, das diese Frage beantwortet. Und das ist der Römerbrief, der die Rechtfertigung aus Glauben vor Gott beantwortet. Die neutestamentliche Antwort auf die Hiobsche Jahrtausende alte Frage. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Dann, wie gesagt, ich kann nicht jetzt auf alles eingehen. Ich gehe zu dem Punkt Wortspiel auf den Namen Eliphas. Das ist noch so eine Besonderheit. Eliphas heißt auf Deutsch, mein Gott ist Feingold. Und in Kapitel 22 sagt er so etwas Schönes zu Hiob. 22, Vers 23. Da beginne ich zu lesen. Eliphas spricht. Wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, so wirst du wieder aufgebaut werden. Wenn du Unrecht entfernst aus deinen Zelten und lege das Golderz in den Staub und das Gold von Ophir unter den Kies der Bäche, so wird der Allmächtige dein Golderz und dein glänzendes Silber sein. Denn dann wirst du an dem Allmächtigen dich ergötzen und zu Gott dein Angesicht erheben. Schön. Mein Gott ist Feingold. Also verzichte auf deinen Reichtum. Hänge nicht daran. Gib alles, wirf's doch in den Bach, das Gold, und dann hast du den wahren Reichtum gefunden. Gott wird dein Golderz sein. Dann nächster Punkt. Auf dem Blatt sollte noch stehen, Kapitel 28. Da wird ganz ausführlich und detailliert beschrieben, wie man zur Zeit Hiobs Bergwerksarbeit durchgeführt hat. Das ist also hochinteressant, um zu sehen, wie man im dritten Jahrtausend vor Christus, was man da schon technologisch geleistet hat. Und es wird dort erklärt in der Rede, eben, heutzutage erforscht man die Gebirge, man macht Schächte und Gänge hindurch und sucht nach Gold und nach kostbaren Steinen. Aber die Menschen haben die Weisheit nie gefunden. Sie sind ins Erdinnere vorgedrungen, aber die Weisheit haben sie nicht gefunden. Die Weisheit findet man nur, wenn man gottesfürchtig ist. Man könnte einen ganzen Bibelstudietag machen über Wissenschaft, Naturkunde und Hiob. Es gibt ein wunderbares Buch von Henry Morris über das Buch Hiob. Es ist auf Englisch herausgekommen, aber jetzt neuerdings auch auf Deutsch erhältlich. Also in dieser Hinsicht kann ich das nur empfehlen. Ist es auf dem Büchertisch? Habt ihr nicht? Oder? Ja, das wäre mal noch ein Tipp für später. Dann eine Bemerkung zum Gewicht der Luft. In 28, gerade in dem gleichen Kapitel, sagt ein Freund Hiobs, über Gottes Wege in der Natur, als er dem Wind ein Gewicht bestimmte und die Wasser mit dem Maße abwog, als er dem Regen ein Gesetz bestimmte und eine Bahn dem Donnerstrahl. Der Wind hat ein Gewicht. Nun, in Europa war man sich bis ins 17. Jahrhundert im Klaren, dass Luft überhaupt kein Gewicht hat. Luft ist doch nichts. Und dann kam Torricelli, ein Schüler von Galilei, und er hat bewiesen, dass Luft ein Gewicht hat. Und sogar ein ganz gewaltiges. Wenn man das Gewicht in Atü ausdrückt, das die Atmosphäre auf uns ausübt und wir leben so glücklich darunter. Aber im Buch Hiob finden wir schon längst, dass Gott dem Wind ein Gewicht bestimmt hat. Oder 38, Vers 16, in der Rede Gottes, wo er Naturkunde gibt. Vers 16, da sagt Gott zu Hiob, bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Wurden dir die Pforten des Todes enthüllt und sahst du die Pforten des Todesschattens? Hast du Einsicht genommen in die Breiten der Erde? Sage an, wenn du alles weißt. Die Quellen des Meeres. Schon vor Jahren hat man vermutet, es muss so etwas geben in den Ozeantiefen. Quellen, die unter dem Ozeanboden Wasser in die Ozeane bringen. Aber es waren nur indirekte Vermutungen. Und zum ersten Mal hat man das dann im Atlantischen Rift mit Menschenauge gesehen, 1973. Und die sind sehr bedeutend, diese unterseeischen Quellen, denn die bringen viele Kubikkilometer Wasser pro Jahr in die Ozeane. Also aus unterozeanischen Wasserbecken. Und Gott sagt zu Hiob, bist du zu den Quellen des Meeres gekommen? Hast du die Gründe der Tiefe, eben der Ozeantiefe, durchwandert? Nun, jetzt hat man es, 1973 ist das geschafft worden, aber wenn Gott uns die Frage heute stellen würde, wir müssten genau da stehen wie Hiob. Haben wir noch nie erlebt. Wir haben noch nie gesehen. Und dann möchte ich noch hinweisen auf Kapitel 26, Vers 7. Die Stelle, die all den Theorien den Todesstoß versetzt, die glauben, die Bibel hätte ein altmodisches Weltbild, die Erde eine Scheibe und darüber eine metallene Kuppel. Hiob sagt in 26, 7 von Gott, er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Das ist schon allerhand. Das ist doch genau so. So hängt die Erde im Weltall. Aber sie hängt durch die Schwerkraft an die Sonne gebunden.
Kann man das dann übersetzen? Das Wort Nichts an dieser Stelle kommt so nur einmal vor.
Ja, vielleicht auf Deutsch, aber auf Hebräisch kommt das Wort Nichts sehr, sehr oft vor. Jedes Mal, wenn man sagt, als Verneinung wird das gleiche Wort oft gebraucht. Die hebräische Verneinungsform ist ein Substantiv, das heißt nicht vorhanden sein. Also das Nichts selbst kommt sehr oft vor. Ich will gerade schauen, was hier ist, ob es überhaupt dieses Wort ist. Ah ja, ist ein anderes Wort, Bli, das ist das Wort, das heißt ohne. Blima, ohne etwas. Er hängt es auf über das ohne etwas. Also das Wort ohne. Und das ist ein ganz normales Allerweltswort. Gut, und jetzt schließen wir ab mit einer prophetischen Erklärung des Buches Hiob. Das ganze Buch ist nämlich prophetisch und weist hin auf den gläubigen Überrest aus Israel, von dem wir schon heute Morgen in Verbindung mit den Psalmen gesprochen haben. Also aus Israel wird es in der Zukunft eine große Frucht geben. Ein Teil der Bevölkerung wird den Messias erkennen nach der Entrückung und wird im dritten Tempel, den sie bauen werden, Gottesdienst ausüben. Dann kommt die große Drangsalszeit. Nun, aus der Prophetie sehen wir, der gläubige Überrest aus Israel wird von Gott sichtlich gesegnet in der Zukunft den Priesterdienst im dritten Tempel ausüben. Ich habe hier verschiedene Stellen hingesetzt. Aber Hiob 1 ist genau so. Hiob war Priester in seiner Familie, hat geopfert und er lebte unter dem Segen Gottes. Dann wird jedoch das Unglück der großen Drangsal über den gläubigen Überrest kommen. In Hiob 1, Vers 2 sehen wir, wie Hiob in die tiefste Drangsal gestürzt wird. Matthäus 24, Vers 15 spricht darüber, die große Drangsal, wo der Überrest flüchten muss. Joel 1, Vers 2 spricht darüber, wie eine Armee Israel vollständig überrennen wird. Das alles wird geschehen in der Zeit des Tieres aus dem Meer und des Tieres aus der Erde. In Offenbarung 13 wird von zwei Ungetümen gesprochen, die in der großen Drangsal eine Rolle spielen werden. Das zweite Tier ist der Antichrist, der falsche Messias. Das erste Tier ist der kommende Herrscher über das widerstandene Römische Reich, sprich das neue Europa. Und Hiob erlebt seine Not in der Zeit des Behemoth und des Leviathan. Das Tier aus der Erde, der Behemoth, und das Tier aus dem Meer, der Leviathan. Aber der gläubige Überrest wird Ähnliches erleben wie Hiob. Seine Gerechtigkeit wird dadurch in Frage gestellt werden. Man wird sich fragen, ist das eine Strafe für großes Unrecht, das diese Juden begangen haben? Und die Psalmen sprechen viel über diese inneren Gewissensübungen. Dass diese Gläubigen sich fragen, warum lässt Gott ein solches Elend über sie kommen? Also ganz ähnlich, was Hiob erlebt hat. Aber dann haben wir gesehen, oder wird deutlich werden, am Ende der Drangsal wird der Sohn Gottes sichtbar im Sturm erscheinen. Genauso wie am Ende der Not, Hiob 38, Vers 1, Gott sichtbar erschienen ist dem Hiob im Sturm, so erzählt uns die Prophetie, habe ich aufgeführt, Zacharja 14, Vers 3, Nahum 1, 3 bis 6, wo Jesus Christus kommt als Richter der Welt, im Sturm kommt er sichtbar für die Welt. Und wie wird dann der Überrest reagieren? Der Überrest wird auf ihn blicken und Buße tun in Staub und Asche. Genauso wie Hiob in Kapitel 42, 5 bis 6. Zacharja 12, Vers 10, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, wie man wehklagt über den Erstgeborenen und so weiter. An jenem Tag wird die Wehklage groß sein in Jerusalem. Jede Familie wird an dieser Wehklage teilnehmen. Und am Schluss wird Gott das Schicksal Israels wenden. Und dieser Ausdruck kommt wörtlich vor in Hiob 42. Das ist ganz eigenartig, der Ausdruck. Es heißt dort in 42 Vers 10, und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs. Er war gefangen, war im Gefängnis. Gut, das Wort hat eine Doppelbedeutung, Gefangenschaft oder Schicksal. Aber genau dieser Ausdruck, diese Wendung, das Schicksal oder die Gefangenschaft wenden, kommt in der Prophetie als Fachausdruck etwa 10-mal vor, im Blick auf die endgültige Schicksalswende Israels in der Zukunft. Nach all der Verfolgung, nach all der Not durch die Jahrtausende hindurch. Also da wird die Parallele sehr eindrücklich gemacht. Und dieser Ausdruck kommt vor in Joel 4, Vers 1, Amos 9, Vers 14, wie Gott in der Endzeit das Schicksal und die Gefangenschaft Israels wenden wird. Und dann wird Gott Israel mit doppeltem Segen überschütten. In Jesaja 61, Vers 6 bis 7 heißt es, ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden, Diener unseres Gottes wird man euch heißen. Ihr werdet der Nationen Reichtümer genießen und in ihre Herrlichkeit eintreten. Anstatt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben und anstatt der Schande werden sie jubeln über ihr Teil. Darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen, werden ewige Freude haben. Ausdrücklich wird gesagt, Israel wird einmal das Doppelte bekommen. So wie Hiob in allem das Doppelte bekommen hat am Schluss. Und dann Hiob 42, Vers 11. Alle Bekannten und Freunde sind gekommen und sie haben Hiob getröstet über all seine Not. Und dann wird auch für Israel in der Zukunft Jesaja 40, Vers 1 in Erfüllung gehen. Nachamu, nachamu, ami, yomar Eloheichem. Tröstet, tröstet mein Volk. Spricht euer Gott. Das ist auch so schön in Händels Messias vertont. Tröstet, tröstet mein Volk. Dann werden die Völker dieser Welt das jüdische Volk einmal trösten über all die Not, die sie erlitten haben. Also eine eindrückliche Parallele. Und was ich noch darauf hinweisen möchte, Jesaja 61, wenn wir das schon aufgeschlagen hatten, Wir haben gelesen, bei all diesem Doppelten, das ihnen erstattet wird, sie werden die Reichtümer der Nationen genießen. Es ist oft so, diese jüdische Unart der Ungeduld, aber das haben die anderen Völker auch. Die Friedensbewegung, die sagt, Shalom Achshav, Frieden jetzt. Die wollen nicht warten, bis der Friedensfürst kommt. Und dann gibt es noch andere, besonders in Amerika, die sagen, der Reichtum der Nationen, den wollen wir jetzt haben. Ja, natürlich, das hat Gott nicht vergessen. Was alles gestohlen worden ist, an Milliardenbeträgen. Aber es ist ihnen ganz klar zugesagt, es kommt die Zeit, wo sie den Reichtum der Nationen genießen werden und Gott wird ihnen das Doppelte geben. Das kommt viel besser raus. Jetzt bringt es ihnen noch mehr Schmach. Die darauf bestehen, auf ihr Recht jetzt. Ist auch für uns so, wir müssen nicht immer auf unser Recht pochen. Und die, die schon Erbstreitigkeiten gehabt haben, die wissen das. Das fahren dahin. Hat Lutherin, ein feste Burg ist unser Gott, geschrieben. Aber dort dann sogar noch über mehr Sachen. Aber man muss verzichten können. Aber wenn die Zeit gekommen ist, sie werden sogar das Doppelte bekommen. Und dann heißt es, anstatt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben. Also die ganze Schmach unter den Völkern, die wird weggenommen werden. Aber jetzt durch das Einfordern häufen sie sich noch mehr Schmach unter den Völkern auf. Gott hat sein Programm. Hiob hat nicht vorher bekommen, aber Gott hat seinen Plan und die Zeit kam, das Doppelte. Und so wird Israel das Doppelte bekommen. Und die Völker werden einmal, das jüdische Volk, das den Messias gesehen hat, Buße getan hat, segnen und trösten. Und darum, ich möchte enden mit Hiob 42, mit der Buße Hiobs, die uns erinnert an Sacharja 12. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden wehklagen über ihn. Und Hiob sagt, Vers 42, Vers 5, mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Das entspricht doch genau diesem, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und Buße tun. Ja, ein reiches Buch. Die Zeit ist vorbei, aber es lohnt sich, weiterzufahren mit Hiob.